Zeit für den Stahlwerk Doppelpass. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich aus dem Airport Hilton in München. Die Zuschauer hier sind bester Stimmung. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Die Bundesliga ist in der Länderspielpause und wir schauen natürlich heute in dieser Sendung auf das Debüt von Hansi Flick als neuem Bundestrainer. Das war nicht so richtig überzeugend, dieses 2:0 gegen Liechtenstein. Ja, Aufbruchstimmung, aber der Weg scheint noch weit zu sein. Wir fragen uns, wie gut ist die Nationalmannschaft unter Hansi Flick? Außerdem haben wir gerade eben in Stuttgart mit Benedikt Höwedes, dem neuen Teammanager, und mit Oliver Bierhoff gesprochen. Die wichtigsten Aussagen dazu gibt es auch heute hier bei uns im Doppelpass. Und natürlich spielt die Bundesliga auch eine Rolle. Es gibt einige Mannschaften, da ging der Start besser als erwartet. Und andere haben große Schwierigkeiten. Denen widmen wir uns heute auch. Da sind einige neue Trainer, wo es noch nicht so richtig funktioniert. Darüber sprechen wir hier im Stahlwerk Doppelpass. Und natürlich beschäftigen wir uns mit dem Deutschen Fußballbund. In den letzten Jahren sind viele Präsidenten gekommen und schnell wieder gegangen. Momentan ist der Verband nicht ganz führungslos, aber zwei Herren führen ihn interimsmäßig. Der eine ist Rainer Koch und der andere ist der Vertreter der DFL, also der Profis, und er ist heute hier im Doppelpass. Ich begrüße recht herzlich Peter Peters. Da kommt er, und Hajo von Adel und Bent spielt dazu. Schönen guten Morgen, Herr Peters.
Guten Morgen, Herr König.
Danke, dass Sie den Weg hier nach München auf sich genommen haben. Ja, Aufbruchstimmung bei der Nationalmannschaft unter Hansi Flick. Das Gefühl wird momentan vermittelt. Ist das im Verband auch so?
Auch ich bin überzeugt davon, dass wir die Aufbruchstimmung benötigen. Aber für eine Aufbruchstimmung, und das sieht man auch bei der Nationalmannschaft, da braucht man noch eine Menge Arbeit. Von alleine mit Hand auflegen geht gar nichts.
Wir sprechen da gleich drüber, wie das funktionieren kann beim DFB. Und da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Runde hier vorstellen. Ich begrüße eine Frau, die gesagt hat, ja, ich könnte aufräumen beim DFB. Ich kann mir das vorstellen. Sie würde als Präsidentin mit einem Team sagen, ich bereite den Boden für einen neuen DFB-Präsidenten. Sie ist Antikorruptionsexpertin und die ehemalige Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer. Schönen guten Morgen, Silvia Schenk. Er ist ein intimer Kenner der Nationalmannschaft und des DFB ebenso. Schönen guten Morgen, Sport1-Experte Alfred Draxler. Morgen. Ein Mann in unserer Runde hätte sich mehr Mut und Vision gewünscht bei der Besetzung des Bundestrainerpostens. Ich begrüße Stefan Kaussen vom WDR.
Guten Morgen, guten Morgen.
Unser nächster Gast ist Chefreporter beim Münchner Merkur und Autor einer jüngst erschienenen Hansi Flick-Biografie. Hallo, Günther Klein.
Morgen.
Und der Einzige bei uns in der Runde, der selbst mit dem Adler auf der Brust gespielt hat, 35 Mal, 35 Länderspiele, 5 Tore und aber auch durchaus ein paar Differenzen mit dem Verband gehabt. Deshalb freue ich mich auf die Perspektive, die Stefan Effenberg hier heute Morgen einbringt. Grüß dich, da ist er, unser Sport1-Experte hier in der Runde. Diese Damen und Herren diskutieren mit uns und diese Dame, Jana Wosnitzer, und sie stellt jetzt, wie immer, die Frage der Woche.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, also Aufbruchstimmung beim DFB und der Neustart unter Hansi Flick, mit dem ja alles besser werden soll oder sollte beim DFB. Er hat ja mit dem FC Bayern immerhin das Sextupel geholt. Und jetzt kam dann beim DFB dieser Angstgegner Liechtenstein. Und eben nur dieses 2:0, Florian sagte eben, das war noch nicht so richtig überzeugend. Und unsere Frage der Woche ist jetzt, wird Hansi Flick beim DFB eine erfolgreiche Ära prägen? Rufen Sie uns gerne an. Wie immer, die Nummer ist die 01379011011. Oder stimmen Sie ab auf sport1.de.
Also, anrufen, mitmachen. Ihre Meinung ist uns wichtig. Peter Peters und ich gehen gleich in die Runde, aber als Vorlage für unsere Diskussion schauen wir uns das nochmal an. Das Spiel in St. Gallen, das erste Spiel unter der Ägide von Hansi Flick, ein mageres 2:0.
Der neue Bundestrainer hat einiges anders gemacht als Vorgänger Löw. Ein neues Gesicht hat er der Nationalelf verpasst. Und Spaß hatte Hansi Flick auch. Aber
wir Trainer, wir sind natürlich nicht blind und wir sind auch nicht dazu da, um hier die Dinge schön zu reden. Wir können, was die Torausbeute betrifft, nicht zufrieden sein.
Tja, 2 Türchen gegen Liechtenstein, einen der letzten echten Fußballzwerge. Nach Musialas toller Vorarbeit 1 von Werner und 1 dank der klasse Einzelleistung von Sané. 2 Türchen, darf es nicht ein bisschen mehr sein angesichts der Überlegenheit?
Da hat vielleicht ein bisschen die Überzeugung gefehlt. Genau da müssen wir hinkommen, dass wir es mal dann, wenn wir so eine Chance haben, eiskalt auch abschließen.
Den Strafraumknipser, den eiskalten Vollstrecker, den hat Flicks Team weder in Musiala noch in Werner, Havertz oder Sané. Und so liegt die Schlussfolgerung nahe: Der Nationalmannschaft fehlt es an Durchschlagskraft. Aber schnitzen kann sich Flick den echten Neuner nicht.
Trotzdem sehe ich in der Mannschaft eine sehr gute Qualität. Ich sehe auch, dass die Mannschaft ein sehr gutes Miteinander hat. Und das ist für mich jetzt erstmal das Entscheidende, das Wichtigste.
Auf Dauer sind überzeugende Siege aber doch wichtiger. Denn über allem schwebt die Angst, vielleicht ist die Nationalelf ja wirklich nicht besser.
Ja, Stefan. Ist sie besser, als sie es zeigen konnte gegen Liechtenstein? Oder sind wir nicht besser momentan?
Ja, also Potenzial ist schon vorhanden, keine Frage. Aber so gut, dass ich jetzt sagen würde, bei der nächsten WM spielen wir um den Titel mit, so gut sind wir nicht. Ja.
Wie sieht es denn so in der Runde aus, das Gefühl? Herr Peters, Sie waren bei der Mannschaft auch, waren in St. Gallen, sind heute Abend wieder in Stuttgart. Was ist Ihr Gefühl? Ist da ein Neuanfang, ist da ein neuer Geist jetzt schon zu spüren?
Ich denke schon. Hansi Flick macht Dinge anders. Hansi Flick hat eine hervorragende Ansprache. Hansi Flick zeigt, dass er im Miteinander mit der Mannschaft neue Impulse setzt. Mir gefällt das, insbesondere, weil wir ja alle wissen, dass das Verhältnis zwischen Trainer, Mannschaft auch ein ganz entscheidendes ist. Und ich denke schon, er macht die Mannschaft besser.
Gehen wir da mit?
Ja und nein. Also nach der Ära Löw kann es eigentlich nur besser werden. Also irgendetwas Neues musste schon her. Jetzt ist Hansi Flick vom Typus her aber nicht das wirklich Neue, sondern eher eine Fortsetzung. Ich glaube, das hört man auch bei Herrn Peters in den Zwischentönen raus, der Harmonie zwischen dem DFB und dem Trainer, zwischen Hansi und Olli Bierhoff, die sind Buddies, so wie früher Jogi und Olli Freunde waren. Und ich hätte mir da eher etwas Revolutionäreres gewünscht, mehr Dynamik, mehr Aufbruch. Ich habe vor ein paar Monaten gesagt, Ralf Rangnick, bitte übernehmen Sie, krempeln Sie den Laden mal auf links. Und das wird jetzt nicht kommen, aber natürlich ist Hansi Flick ein sehr netter Mensch, der schon positive Impulse setzen wird.
Frau Schenk, ohne dass ich Sie jetzt da sozusagen um ein Urteil über die sportliche Fähigkeit von Hansi Flick und der Nationalmannschaft bitte, aber haben Sie ein Gefühl, dass da ein glaubwürdiger Neuanfang beginnt?
Also erstmal muss man ja schauen, der Hansi Flick hat ja beim FC Bayern München durchaus einiges zustande gebracht. Kann man ihm ja nicht absprechen. Und ob man immer gleich was Revolutionäres braucht oder ob man nicht eine vernünftige Phase der Transformation braucht, das ist dann nochmal zu beurteilen. Und nach einem Spiel, selbst wenn die dann 12-0 gewonnen hätten, wäre das sehr viel aussagekräftiger für Katar 22 gewesen. Hm. Also man muss auch einem Team Zeit lassen. Und es ist ja nicht wie bei einer Mannschaft in der Bundesliga, dass die von morgens bis abends zusammen sind, sondern die Nationalmannschaft trifft sich ja immer nur punktuell. Also braucht man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit, einfach die Leute auch mal ihre Arbeit machen lassen.
Ich muss einer Sache mal deutlich widersprechen. Hansi Flick steht nicht für Harmonie. Hansi Flick kann streiten. Hansi Flick legt den Finger in die Wunde. er kennt den Verband, das ist ein Vorteil. Aber wenn ich an die ein oder andere Personalentscheidung denke, an den ein oder anderen Wunsch, da sagt er, so will ich das haben. Das ist nicht harmonisch, das ist konstruktiv und es gibt auch Veränderungen.
Das würde mich freuen und ich bezahle mal direkt, nur Reibung erzeugt Energie und die braucht man.
Haben wir schon was in unserem Schweinchen, aber Alfred.
Also ich wundere mich doch sehr, dass wir nach einem Spiel jetzt schon anfangen, den Bundestrainer in Frage zu stellen. Ich hätte den Kollegen gerne mal gehört, wenn jetzt, nur bei dem Beispiel zu bleiben, Ralf Rangnick Bundestrainer geworden wäre und es hätte die ersten zwei Spiele jetzt nicht geklappt, dann hätte es geheißen, ja meine Leute, warum habt ihr denn den Flick nicht genommen? Der hat doch gerade bei Bayern das Triple geholt, der war doch auf dem Markt, warum tut ihr das denn nicht? Ja, es ist mehr oder weniger eine interne Lösung. Hansi Flick wollte von Anfang an zum DFB. Ja. Der DFB wollte von Anfang an Hansi Flick. Ich glaube nicht, Peter, weiß ich jetzt nicht, ob mit anderen Kandidaten überhaupt gesprochen wurde, mit Rangnick oder mit Stefan Kuntz sicher nicht. Aber es ist doch viel zu früh, jetzt schon die erste Bilanz zu ziehen. Er hat 2-0 gewonnen. Und was würden Sie denn sagen, nochmal, was würden Sie denn sagen, wenn jetzt Ihr Kandidat das erste Spiel verloren hätte? Wäre ein Aufschrei gekommen, warum nicht Hansi Flick?
Es geht ja nicht um
Frau
das Schenke, eine Spiel.
Lassen Sie ihn doch erstmal arbeiten.
Ja.
Ein Spiel, Franz Beckenbauer ist mit einer Niederlage gestartet, ist Weltmeister geworden. Andere sind mit Niederlagen gestartet, sind Weltmeister geworden. Wir neigen dazu, immer schon nach 90 Minuten irgendwelche Urteile zu fällen, anstatt den Leuten einfach mal eine Chance.
Ja, ich würde auch dafür plädieren, dieses Spiel völlig aus der Bewertung rauszunehmen, weil genau. Frau Schenk auch sagte, wenn es jetzt ein 8-0 wird, dann sagt man ja, und was kann man daraus schließen? Nichts. Jede Generation der Nationalmannschaft hat so ein Spiel mal erlebt. Also ich für die Eltern mal die Erinnerung 1967, die Schande von Tirana.
Ja, man hätte, die viel Älteren.
Also, ne? man hätte, also Alfred weiß noch, man hätte damals, um sich für die EM68 zu qualifizieren, in Albanien gewinnen müssen. Man hat 0-0 gespielt. Es gab Spiele gegen Zypern, Malta. Stefan hat auch eins, ich glaube sein 34. Länderspiel dann auf Malta erlebt. Es waren 2-1. Es sind Spiele, die sind ganz anders. Die sind heute auch erst recht anders, weil jetzt nicht um diese Rudi Völler-These zu stützen, dass es keine Kleine mehr gibt, sondern Erti, auch eine Nation Erti. Wie Liechtenstein, ja, der steht alles offen. Die Welt ist transparent, Wissen wird transferiert und natürlich kann auch so eine Mannschaft wie Liechtenstein einen Weg finden, für ein Spiel sich entschieden zu wehren. Und es war eben einfach auch eine liechtensteinische Heldengeschichte, die wir am Donnerstag erlebt haben.
Haben Sie dich missverstanden, Stefan?
Ich fürchte, ja.
Dann also, erläuter das doch noch mal ein bisschen, wie du es meinst.
Also dieses Liechtenstein-Spiel trägt jetzt zu meiner Beurteilung gar nichts bei. Wir werden nachher noch über das Fußballerische reden. Aber mir geht es eher um das Strukturelle, um diesen Aufbruch, um das Aufbrechen von etablierten Strukturen. Und ich habe den Eindruck, dass es beim DFB so ähnlich ist wie in der Politik, dass es eher ein gemütliches Weiter-so gibt als einen wirklichen Sprung nach vorne. Und da wollte ich drauf hinaus, das Liechtenstein-Spiel ist tatsächlich irrelevant in dieser Situation.
Ja, aber also muss ich dazu noch mal sagen, die Kontinuität hat ja beim DFB Geschichte. Es war ja über Jahrzehnte so, dass der Co-Trainer Bundestrainer wurde. Und das war ja keine negative Erfahrung. Wir sind so viermal Weltmeister geworden.
Ja. Ich glaube, man muss auch das Sportpolitische trennen von der sportlichen Sichtweise. Hansi Flick ist für das Sportliche verantwortlich. Und wenn man einen Einfluss von Ralf Rangnick haben will, den hat man. Danny Röhl, der, also ich habe jetzt diese erste Trainingseinheiten gesehen, der fast
der neue Co-Trainer,
wie der neue Co-Trainer, sagen, der wirkt fast wie ein Cheftrainer auf dem Platz. Das ist der lauteste.
Und der ist Rangnick-Schule, der kommt aus dem RB-Land.
Der ist bei RB ausgebildet. Der nennt auch Ralf Rangnick seinen Mentor und auch Helmut Groß, der wiederum der Mentor von Ralf Rangnick ist. Und dieser Fußball, der Flick vorschwebt, der wird sich auch stark orientieren, eben an dieser Red Bull-Schule. Also das Sportliche, was ein Rangnick bringen könnte, das findet auch statt bei Ralf Rangnick. Ich glaube, wir reden später noch drüber. Da stört mich immer, wie der in Geschichten reingeht, dass sich alles verändern muss, jetzt kommt, dass man alles auf den Kopf stellen muss.
Ja, aber das warum ist irgendwie stört so
wie,
Sie das?
Wie jemand, der eine Mietwohnung bezieht und dann sagt, aber die gehört jetzt mir. Also der wirklich alles verändern. Und da sehe ich jetzt beim DFB, obwohl wir jetzt ein paar schwächere Jahre der Nationalmannschaft hatten, sehe ich jetzt nicht den Bedarf, dass man alles komplett auf den Kopf stellt.
Wenn ich dazu noch was sagen darf, der Bedarf
wird... Dafür bist du hier.
Danke.
Und darfst das zu allem sagen.
Der Bedarf wird sogar noch größer. Wenn man sich anschaut, eben fiel der Name Stefan Kunz. Der hat aus relativ wenig den maximalen Erfolg geschafft. Und Katar ist eine Zwischenstation, 22, dann kommt die Heim-EM 24. Und danach, das ist meine Sorge, kommt von der Qualität der Spieler in Deutschland nicht mehr allzu viel. Und ein Ralf Rangnick, ich will auf den Namen nicht rumreiten, sondern eher übers Prinzip nachdenken, hätte sicherlich viel in Sachen Ausbildung, Psychologie, Jugendförderung verändert, was ich beim DFB aktuell nicht so sehe. Man muss sich nur mal angucken, wie zum Beispiel im aktuellen Kicker die Akademie beworben wird. Ich sage jetzt einen harten Begriff, das ist so ein BWLer-Sprech. Das ist alles schön und gut, aber nicht das Signal, was ich mir als Fußballfan, der ich im Kern bin, ja erhoffe.
Aber Rangnick ist ja sehr akademisch, also der würde sich sehr wohlfühlen an so einer Akademie,
ja, klar, glaube ich. Aber er würde sie anders führen.
Der Herr Peters hat jetzt schon mehrfach angesetzt.
Ja, was heißt angesetzt? Erstmal, Alfred, vielen Dank. Ich bin da voll deiner Meinung. In Deutschland ist es ja oft so, dass jeder Trainer der Beste ist, der gerade nicht im Amt ist. Und Hansi Flick ist Bundestrainer, aber wer genau hingehört hat, er ist aber nicht nur Bundestrainer. Er wird auch sein Amt ganz anders ausführen, auch in der Akademie. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts gegen Ralf Rangnick. Aber Hansi Flick verfügt über die gleiche Qualität. Er kann das auch entwickeln. Und wir wissen doch alle, dass die Ausbildung, nicht nur der Spieler, die Ausbildung der Trainer, dass wir dort dran arbeiten müssen. Und das ist einer der entscheidenden Mitaufgaben, auch von Hansi Flick. Der kommt nicht zum Länderspiel und haben wir dann 2-3 Spiele und dann fährt er wieder, sondern er ist Tag für Tag vor Ort und arbeitet genauso akribisch wie der von Ihnen geschätzte Kollege. Und Hansi Flick macht das sehr gut. Sonst hätten wir ihn auch übrigens nicht verpflichtet. Das war kein Selbstläufer. Weil wir wissen ja alle, wie die Geschichte gelaufen ist. Wir haben ganz klar uns entschieden, das hat auch was mit Vertragsstabilitäten zu tun. Auch wenn uns der eine oder andere immer wieder sagt, das machen wir nicht so. Aber doch, das haben wir genauso gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Trainer aus einem laufenden Vertrag verpflichten. Ihr kennt alle die Diskussion, dass das ein wichtiges Zeichen war. Und das haben wir ganz gewissenhaft auch eingehalten. Dass die Dinge dann sich bei Bayern München so entwickelt haben, wie es sich ergeben hat, war ein Glück für den DFB, aber es war nicht gewollt. Und natürlich haben wir uns auch insgesamt dann in dieser Zeit Gedanken gemacht, weil man musste ja vorbereitet sein, auch auf den Fall, dass es eben anders passiert. Aber nochmal, wir müssen aufhören, dass wir so diese Konjunktive immer haben. Also wenn wir einen anderen Trainer hätten, dann wären wir schon unter Stadtlöw weitergekommen. Und wenn wir jetzt den Flick nicht hätten, dann wäre das mit Katar viel besser. Das ist leider nicht zu beweisen. Das sind immer nette Thesen, die dann so einfach unterstellt werden. Es wird dann besser. Aber deswegen habe ich ja auch ganz am Anfang den Satz gesagt, es funktioniert nicht mit Handauflegen, sondern harte Arbeit, sowohl in der Mannschaft, sowohl in der Nachwuchsförderung, sowohl in der Akademie und auch beim DFB.
Die Frau Schenk hat gerade aufgezeigt, aber gestatten Sie mir, dass ich noch einmal eine Nachfrage stelle, weil Sie sagen, Hansi Flick übt das Amt anders aus. Das heißt also anders als Joachim Löw, näher dran an der Ausbildung, an der Akademie. Hat Joachim Löw das nicht gemacht, nicht ausreichend gemacht?
Er hat das auch gemacht, aber trotzdem ist Hansi Flick da anders. Wir reden ja darüber, über diesen netten Satz, ist irgendwie alles das Gleiche und wir machen jetzt irgendwie weiter. Natürlich machen wir nicht so weiter. Hansi Flick war ja schon, im Gegensatz zu Hansi Löw, Jogi Löw, war ja Hansi Flick
immer diese
schon
mit
tätig als Sportdirektor. Er weiß, was wesentlich ist. Er hatte bereits diese Aufgabe. Und natürlich muss ein Bundestrainer sich jetzt auch in der Zukunft, da gebe ich Ihnen recht, das ist halt nicht mehr nur das reine Training, sondern es ist die Weiterentwicklung der Fußballqualität in Deutschland. Mhm. Und wenn ich sage, die Mannschaft wird besser, meine ich nicht, damit die dreimal miteinander trainieren, sondern meine ich natürlich die Arbeit an dem gesamten Fußball in Deutschland. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da ist viel zu tun.
Ja. Hansi Flick hat einen wichtigen Satz gesagt in dieser Woche. Nationalspieler ist man nicht für die 7 bis 10 Tage, die man dann bei der Maßnahme ist, sondern ist man immer. Das heißt, er wird also diesen Kontakt ständig halten. Und ich glaube, das ist sowas, da war Joachim Löw nicht so stark drin. Ja, also da hat sich in den letzten Jahren so dieses Gefühl eingeschlichen, ja, die Spieler kommen halt und dann gehen sie wieder und dann ist die Nationalmannschaft erst einmal längstenfalls in dieser Pause November bis März ad acta gelegt. Dann kam die Corona-Zeit, wo die Nationalmannschaft fast ein Jahr nicht stattfand. Und die Mannschaft hat irgendwie das Gesicht verloren und den Zusammenhalt. Und ich glaube, da wird er ansetzen und da wird er ganz stark sein.
Er ist ja auch jetzt schon viel näher dran an den Vereinen.
Naja, er ist alleine schon häufiger bei Bundesligaspielen zu sehen gewesen als Jogi Löw. Gefühlt in seiner ganzen Karriere. Ja.
Er hat alle Bundesliga-Trainer angerufen. Also Steffen Baumgart vom 1. FC Köln, der war völlig perplex. Der hat gesagt zu seinem sportlichen Berater Erich Rutemöller, es ist mir noch nie passiert, dass mich ein Bundestrainer anruft. Ja. Jetzt ist zwar der 1. FC Köln aktuell nicht interessant für einen Joachim, für einen Hansi Flick, ja, und für die Nationalmannschaft, aber der erkundigt sich halt, gibt es da vielleicht einen? Dann sagt der Steffen Baumgart, ja, in 2 Jahren ist vielleicht der Tim Lemperle soweit. Und dann achtet man eben auf den. Und dieser Kontakt, der wird jetzt von Hansi Flick intensiviert. Und ich glaube,
der Stefan Kausen lacht die ganze Zeit, weil wir mehrfach jetzt schon statt Hansi Jogi gesagt haben. Aber es ist ja klar, nach so einer langen Zeit ist das so drin. Aber ich hatte Sie vorhin nicht drangenommen. Jetzt wollten Sie
ja, ich wollte eigentlich nur mal sagen, es bringt ja jetzt gar nichts. Der Hansi Flick ist der Bundestrainer. Ich glaube auch nicht, dass der DFB ihn morgen oder übermorgen entlassen will. Also jetzt noch lange hin und her zu diskutieren, Rangnick oder Flick oder wer auch immer. Es geht doch jetzt darum, was muss der Flick tun? Welche Bedingungen muss der DFB schaffen? Welche Bedingungen muss auch die Bundesliga schaffen? Weil das gehört ja irgendwie auch ein Stück weit zusammen. Da findet ja Großteil der Jugendarbeit statt, damit wir nach vorne kommen. Also ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir uns darum jetzt kümmern. Das andere ist entschieden. Ja. Und jetzt kann man nur sehen, wie bereitet man den Boden, damit Flick vernünftig arbeiten kann.
Und das ist gut entschieden.
Absolut. Und Stefan, vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen was zur Qualität von Hansi Flick sagen.
Ich bin der Meinung, Hansi Flick ist definitiv der richtige Bundestrainer. Punkt. Ja. Dass wir hier reden über Rangnick, ist ja total lächerlich, finde ich. Weil es braucht jetzt auch ein Stück weit Zeit, die Mannschaft zu entwickeln. Es gilt allerdings hier auch bei so einem Spiel gegen Liechtenstein darum, Sympathien zurückzugewinnen, die in den letzten 3 Jahren sowas von verloren gegangen sind. Und das haben sie beim ersten Spiel nicht geschafft. Wir schauen heute Abend drauf, das gilt übrigens auch für die Spitze des DFB, Sympathien zurückzugewinnen, weil in der Vergangenheit sehr viel passiert ist, wo wir schon Bauchschmerzen hatten, Probleme hatten, das zu verstehen. Und darum geht es, eben die Sympathien zurückzugewinnen. Und dann zählt sehr wohl ein Spiel gegen Liechtenstein, wo wir sagen, das ist nicht der Maßstab. Doch, das ist ein Maßstab, um die Sympathien zurückzugewinnen. Und das ist auch heute Abend ein Maßstab, obwohl der Gegner unangenehm ist. Aber ich bin absolut der Meinung, dass Hansi Flick der richtige Bundestrainer ist. Überhaupt keine Frage, auch die Mannschaft zu entwickeln. Aber dann muss man auch etwas anbieten, dass man gerne den Fernseher anmacht, auch heute Abend, und sich drauf freut. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Also bei mir persönlich nicht.
Und wie geht das? Also was erwartest du von der Mannschaft, dass in jedem Spiel gegen jeden Gegner Vollgas gegeben wird? Oder was ist,
dass wir nicht die Weltspitze sind, ich glaube, das müssen wir uns eingestehen. Ich weiß nicht, ob der DFB sich das eingesteht. Wir gehören nicht in die Spitze der Welt. Aber wir sind nach wie vor stark genug, um eine Gruppe, so wie die, in der wir jetzt stecken, zu dominieren oder die Gegner auch zu dominieren. Aber wir sollten jetzt nicht den Anspruch haben, 2022 WM Katar in 15 Monaten, wir spielen mit um den Titel. Ich glaube, das muss man einfach mal realistisch einstufen, aus einem ganz einfachen Grund. Dementsprechend schraubst du ja die Erwartungen runter. Wenn du sagst, wir spielen um den Titel mit, dann sind die Erwartungen auch dementsprechend. Denn sind die Erwartungen natürlich dementsprechend, dass man sagt, gegen Liechtenstein musst du 10 oder 12 nur gewinnen.
Wir sprechen gleich weiter hier in unserer Runde und wollen das noch ein bisschen vertiefen. Wie gut ist die Mannschaft sportlich? Welche Baustellen gibt's? Welche Positionen sind momentan nicht gut genug besetzt? Und was kann man machen, um da Spieler zu entwickeln, die die Mannschaft weiterbringen. Nach einer kurzen Unterbrechung hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bleiben Sie dran, wir melden uns gleich wieder aus dem Airport Hilton.
Werbung Anfang. Du weißt manchmal auch nicht mehr so ganz, wo und wann du jetzt eigentlich deinen Lieblingsverein live im TV spielen sehen kannst und dir fehlt bei diesem ganzen Rechte-Wirrwarr, wer überträgt dir eigentlich was, der Durchblick? Kein Problem, SkyQ bietet dafür eine einfache Lösung. Mit SkyQ habt ihr nämlich die Möglichkeit, alle Spiele der Bundesliga an einem Ort und noch mehr Live-Sport bequem eben über eine Plattform zu schauen. Mit SkyQ gibt's jetzt also das beste Sportangebot von Sky und der DAZN-App an einem Ort. Heißt, bei Sky kriegen wir die Bundesliga am Samstag, die zweite Bundesliga, den englischen Spitzenfußball aus der Premier League, den DFB-Pokal und die Formel 1. Und zusätzlich gibt's eben dann noch die Bundesliga am Freitag und Sonntag, die UEFA Champions League und die spanische La Liga und US-Sport eben über die DAZN-App. Und das Gute ist, alles auf einer Plattform, alles auf SkyQ. Und so funktioniert das Ganze. Buch einfach das Bundesliga und oder das Sportpaket und über SkyQ kannst du dann DAZN dazu buchen und so stehen dir dann eben neben den Sky-Inhalten auch das Beste von DAZN über alle Sky-Receiver zur Verfügung. Also, schaut doch gerne mal vorbei auf www.sky.de und sichert euch Spitzenfußball mit Sky und der DAZN-App auf SkyQ. Werbung Ende.
Wir sprechen über den DFB, über die deutsche Fußballnationalmannschaft und haben gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Stefan Effenberg hat das gesagt, wie wichtig das ist, Sympathien zurückzugewinnen für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und da haben Sie direkt aufgezeigt, Frau Schenk, weil Sie da ein paar Ideen zu haben?
Ja, jetzt nicht, welcher Spieler muss wie wo aufgestellt werden. Aber Sympathien gewinnt man nicht nur auf dem Spielfeld, sondern Sympathien gewinnt man mit der Gesamtkommunikation. Da muss eine Geschichte erzählt werden. Wo wollen wir denn hin mit dem Fußball in Deutschland? Da ist sicherlich zunächst mal wichtig, dass die fußballerische Leistung da ist, bei den Nationalmannschaften, nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen, in der Bundesliga oder in den Bundesligen bis hinunter. Aber dann geht's auch drum, wie wird die Kraft des Fußballs, auch die gesellschaftliche Kraft des Fußballs zum Tragen gebracht? Wo wollen wir denn hin mit der Euro 2024? Das kann ein Riesenfestival werden dafür, was Fußball leisten kann, was Sport leisten kann.
Wir haben es 2006 erlebt, was das bedeutet. Ja.
Also jetzt ist gerade noch die Zeit, die Weichen zu stellen für eine super Veranstaltung, die ganz viele Aspekte berücksichtigt, die ein Pilotprojekt auch dafür wird, wie man Großveranstaltungen in diesem Jahrzehnt des Wandels, vor dem wir ja stehen, es wird ja grundlegende Änderungen geben müssen, Deutschland weltweit, wie kann dort eine solche Großveranstaltung aussehen? Und deshalb Kommunikation eingebettet, die spielerischen Leistungen in die Geschichte. Wir sind im Aufbruch in den verschiedenen Bereichen und dann kann man den Menschen auch erklären, dass nicht jedes Spiel super toll mit 12-0 gewonnen wird, sondern dass das eine Entwicklung ist, dass wir ein Ziel vor uns haben und da muss man die Menschen mitnehmen. Nur ist leider im DFB das noch als Schlusssatz, die Kommunikation im Moment eigentlich gar nicht vorhanden und davor war sie unterirdisch. Also da müsste jetzt wirklich was passieren, dass man ein Kommunikationskonzept hat, das eine Geschichte erzählt. Wo wollen wir hin? Mit der Nationalmannschaft, mit den Frauen-Bundesliga, mit allen, damit wir wirklich den Fußball in Deutschland, in der Gesellschaft wieder so verankern, wie er es eigentlich verdient.
Die Kommunikation war unterirdisch, sagt Frau Schenk. Können Sie da aus tiefstem Herzen widersprechen oder eigentlich eher nicht?
Also ich schätze ja Frau Schenk wegen ihren offenen Worten. Und wenn man sich jetzt hier hinsetzt und sagt, also alles, was der DFB gemacht hat, war richtig, dann erntet man, glaube ich, nicht Beifall, sondern vermutlich Gelächter. Und die Geschichte ist ja auch wirklich an den Rücktritten der Präsidenten festzumachen. Es hat nicht funktioniert. Und Frau Schenk weist ja zu Recht darauf hin, wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen Konzepte erarbeiten. Sie weiß genauso gut wie ich, dass schon vieles passiert, dass auch im Hinblick auf die Europameisterschaft an den Dingen gearbeitet wird. Aber wir müssen die großen entscheidenden Themen für den DFB jetzt endgültig lösen. Das sind ja eigentlich die Gründe, warum wir bisher so viele Probleme hatten. Weil auch die Probleme fallen ja oder fielen ja nicht vom Himmel. Was waren die Probleme? Was waren die Probleme? Es ist sicherlich ein strukturelles Problem. Ich fand das sehr wichtig, wie unsere Vizepräsidenten das mal analysiert haben nach dem Rücktritt von Fritz Keller, warum alles gescheitert ist, warum es nicht geklappt hat in dem Zusammenspiel zwischen Landesverbänden, Präsidium, Generalsekretär. Strukturelle Themen ist ein trockenes Thema, können wir nur lösen über Satzung, will ich nicht langweilen. Aber trotzdem ist es wichtig. Zweitens, jetzt haben Sie mich gefragt, jetzt kriegen Sie die Antwort. Zweitens, wir müssen natürlich auch ein Team zusammenstellen, das sich vertraut, was harmoniert, was die unglaublich hohe Qualität der Mitarbeiter des DFBs unterstützt und fördert. Und wir müssen zuhören. Wir müssen erkennen, dass wir nicht jeder alles machen kann, sondern dass wir zuhören auf das, was gesagt wird, es begreifen, analysieren und dann die Dinge entscheiden.
Ich bin deswegen hier so ein bisschen unruhig auf meinem Stuhl geworden, weil wir da gleich nämlich noch in Ruhe drüber reden wollen. Ich würde gerne trotzdem jetzt erst noch mal näher am Team bleiben, an der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und auch da ist ja Kommunikation zum Teil auch oder vor allem Marketing gewesen. Also zum Beispiel dieses die Mannschaft,
so ist
dieses etwas weit weg vom Fan. Und Sie, Herr Peters, haben sich dazu neulich auch mal kritisch geäußert zu diesem Markennamen, den man da versucht hat aufzubauen, der vielleicht dazu geführt hat, dass der normale Fußballfan, das Mädchen, der Junge zu Hause sagt, was ist das eigentlich für eine komische Truppe, mit der habe ich gar nichts mehr, die spüre ich gar nicht mehr. Was ist Ihre Haltung dazu?
Ja, also ich bin ja da im sehr konstruktiven Austausch mit Oliver Bierhoff, aber auch mit eben Holger Plask. Und ich habe ja nur einfach den Gedanken mal geäußert, dass man im Sprachgebrauch sagt, das ist unsere Nationalmannschaft. Und wenn der Sprachgebrauch mit dem Begriff nicht übereinstimmt, dann habe ich so ein Störgefühl auf einmal entwickelt. Nun ist es kein Marketing-Gag und ist auch nicht gemacht worden, um Geld zu verdienen, sondern das Vorbild war ja L'Équipe in Frankreich.
Und Seleção und anderes.
Und alles, ja, klar. Genau. So, aber
da ist das gewachsen, das hat sich niemand irgendwo ausgedacht in der Agentur.
Wir sind im Fußball traditionell, deswegen habe ich ja auch den Gedanken angestoßen, darüber nachzudenken. Genauso wie ich natürlich auch gesagt habe, Fanclub Nationalmannschaft, auch das ist etwas, wo wir drüber nachdenken müssen. Wir, die wir aus vielen Vereinen kommen, wissen, dass Fanclubs was Gewachsenes ist, dass die Stimmung auch dort nicht aufoktroyiert werden kann, sondern dass das eben ein lebendiges Thema ist, was aus sich herauswachsen muss. Und das sind alles Themen nach vorne gerichtet, die wir hinterfragen müssen. Und dann schauen wir, zu welchen Ergebnissen wir kommen.
Aber muss das weg, dieses trockene, dieses Drumherum, dieses, sagen wir, Vermarkterische.
Ja, aber der Fußball ist vermarktet, warum die Nationalmannschaft nicht auch? Also ich mag den Ausdruck, die Mannschaft auch nicht, aber wir fanden ihn bei der WM 2014, fanden wir ihn gut,
weil er Weltmeister geworden ist. Da gab es ihn eigentlich noch nicht.
So wie auch immer, aber jedenfalls fanden wir ihn gut, jetzt finden wir ihn nicht gut. Ich glaube, wir sollten viel eher darüber sprechen, wenn wir schon sagen, Peter sagte vor, es geht nicht mit Hand auflegen, warum es so ein Spiel wie gegen Liechtenstein gegeben hat. Und da muss man halt sagen, dass der DFB in der Spielerausbildung in den letzten Jahren einen Riesenfehler gemacht hat. Denn es wurden keine Spezialisten mehr ausgebildet. Und wir spielen seit Jahren ohne Mittelstürmer. Also ich kann mir vorstellen, das Liechtenstein-Spiel, hohe Flanke, wenn da irgendein so ein Ochse steht und ihn mit dem Kopf reinhaut, reden wir über andere Themen. Und wir müssten mal überlegen, wieso haben wir keine Mittelstürmer mehr? Ich darf an eins erinnern, in der letzten Saison war in der Torschützenliste der erste Spieler mit einem deutschen Pass auf Platz 7. Und das war Lars Stindl mit 32 und der ist auch kein Mittelstürmer. Also wir haben weit und breit überhaupt niemanden. Da ist irgendwas in der Ausbildung total schiefgelaufen.
Ich würde gerne noch bei dieser Marketinggeschichte noch kurz einhacken. Sie sind ja seit 2006 bei der Delegation der Nationalmannschaft immer vertreten. aber sie haben es ja auch nicht verhindert. Man hat es ja irgendwie geschehen lassen. Ja, das hat alles so eine Dynamik bekommen mit der Mannschaft, auch mit diesem Fanclub Nationalmannschaft. Ja, der hat einen guten Hintergrund, Organisieren von Karten und so weiter. Aber dann waren zum Beispiel die beiden letzten Länderspiele vor Corona und da stand plötzlich so eine verkleidete Band wie in Holland, stand da drin. Das war alles so unecht. Und dieses Prädikat, die Mannschaft, ja, es ist störend, es ist allerdings nicht das Schlimmste. Viel schlimmer finde ich zum Beispiel, dass just nachdem die Mannschaft sich zum politischen Statement in der Human Rights und Katar-Frage entschlossen hat, dann irgendwie rauskommt, es gibt einen Kontakt zu Qatar Airways wegen Nachfolge Lufthansa als Premium-Partner des DFB. Und dann erfährt man, es war gar nicht Qatar Airways, die auf den DFB zugehen, sondern es war der DFB, der dann bei Qatar Airways nachfragt. Also wer macht es dann und wie kann es zu so einer Panik kommen? Das finde ich letztlich dann schlimmer als dieses Prädikat, die Mannschaft. Das muss man halt irgendwann einmal aus der Kommunikation ganz rausnehmen. Es wird ja schon klein gehalten mittlerweile, steht halt noch auf der Website. Aber jetzt wird es nicht mehr groß als Brand in Szene gesetzt.
Aber der Begriff, die Mannschaft verliert ja kein Spiel und gewinnt auch kein Spiel. Man kann darüber streiten, ob das jetzt wirklich gut ist oder schlecht. Aber es ist ja nicht das ursprüngliche Problem. Also ich finde, da sind wir gerade auf einem Gesprächsthema.
Aber du nimmst doch auch wahr, dass die Nationalmannschaft nicht mehr bei den Fans so nah am Herzen ist wie früher. Das hat sportliche Gründe, aber es gibt auch andere Gründe.
Es hat sportliche Gründe, es hat sicherlich auch teilweise damit zu tun, wenn wir bei Katar sind, der FC Bayern ist mit einer ähnlichen Werbung neunmal Deutscher Meister geworden und wir reden uns nicht auf.
Ja, da regen ja, sich doch, die Fans auch ja, auf. Fans aber ja, ja. Auch ich denke, wir diskutieren Katar dann wahrscheinlich sinnvollerweise auch nochmal als Thema für sich geschlossen. Ich will nochmal was zu sagen, weil Sie immer über die Nationalmannschaft reden. Sie reden hier gerade über die Männer-Nationalmannschaft. Der DFB hat zwei Nationalmannschaften. Mhm. Und wenn es um die Zukunft des Fußballs und um Verankerung in der Gesellschaft geht, schauen Sie sich doch hier um, wie viele Frauen da auch sitzen. Ja? Dann müssen
zum Glück,
Sie,
ja?
Ja, zum Glück. Ich bin hier die einzige alte weiße Männer drumherum. Na, Sie noch nicht alte, so alt.
Aber ich bin auch alt.
Aber dann müssen wir Signale oder muss der DFB, muss der Fußball Signale an die ganze Gesellschaft senden. Und jetzt fangen die Bundesligisten an. Eintracht Frankfurt hat gerade den ersten FFC übernommen. Da sehe ich einen Eintrachtadler, sehr schön. Ja. Seit 50 Jahren Mitglied, habe ich auch mal auf der Brust getragen. Da tut sich was. Schauen Sie sich an, was in England passiert, was in anderen Ländern passiert. Irland kam diese Woche die Meldung, da hat die Nationalmannschaft der Männer verzichtet auf Teile ihrer Spesen und was weiß ich, damit die Frauen, die irländische Frauennationalmannschaft, das Gleiche kriegen. Ja, wenn ich mir Human Rights vorne auf das Trikot pinsele, dann gehört Gleichberechtigung mit dazu. Das wäre ein Signal, das wäre Kommunikation. Also da ist eine Menge zu tun, um Sympathien zu wecken, um gesellschaftlich in die Breite zu wirken. Schauen Sie sich doch die Basis des Fußballs an. Die ist viel vielfältiger als DFB-Präsidium und DFL-Präsidium.
Da werden wir gleich nachher noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen, weil ich das glaube, dass das sehr wichtig ist, dass der DFB das letztlich abbildet, was unsere Gesellschaft auch ausmacht und abbilden sollte. Und ob das immer so eingehalten wird, ist eine berechtigte Frage, die Sie da in den Raum stellen. Aber Alfred, du hattest gerade schon die Mittelstürmer angesprochen und das sportliche Thema. Jetzt wollen wir uns auch noch mal ein bisschen zu diesem Spiel Gedanken machen. Stefan. Ich habe mal geschaut, Alfred hat gesagt, also letztes Jahr siebtbester Torschütze, der erste Deutsche war Lars Stindl. Wer spielt eigentlich bei einem Bundesliga-Verein Mittelstürmer, klassisch Mittelstürmer und hat einen deutschen Pass? Das ist Polter bei Bochum, Klos bei Bielefeld und Selke bei Hertha. Sonst nada. Ja. Das muss einem zu denken geben.
Ja, das haben wir schon während der EM hier hoch und runter diskutiert, dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Jede starke Nation hat irgendeinen großen Stürmer vorne drin, ob es ein Lukaku ist oder sogar Weghorst bei der EM in Holland. Und wir haben im Endeffekt gar keinen. Also irgendwann wollten wir mal in Deutschland den Fußball kopieren, den Pep Guardiola ja spielen
so ist es.
Lassen hat beim FC Bayern. Und genau so müssen wir das jetzt 1:1 kopieren, auf alle Mannschaften runterbrechen, bis in die Jugend rein, bis ins NLZ. Und das fällt uns heute vor die Füße, dass wir eben nicht mehr diese top ausgebildeten Stürmer, die wir immer hatten, ob es ein Klose war, ob es Rudi Völler zu meiner Zeit, Jürgen Klinsmann, Kalle Riedle, das waren Top-Stürmer und die braucht man auch. Und wir haben uns irgendwann davon verabschiedet, weil wir eben, wie gesagt, diesen Fußball mit den kleinen wuseligen Stürmern vorne spielen wollten. Aber es funktioniert nicht. Und da muss im Nachwuchs dann logischerweise der Hebel angesetzt werden. Das ist natürlich auch ein Problem, aber da gibt es noch viele andere. Also das ist jetzt ein Problem von, wir haben keine Außenspieler mehr so richtig, ja, die von hinten aus der Defensive richtig Theater machen, die wir früher hatten. Mit Thomas Berthold, Stefan Reuter, Andi Brehme.
Und Philipp Lahm.
Und Philipp Lahm, also da kann man auch eine ganze Reihe aufführen. Und es gibt schon einiges zu tun beim DFB im sportlichen Bereich. Und deswegen, ich sehe nicht schwarz für die Zukunft, aber ich sehe das jetzt auch nicht so, dass ich mich freue auf die WM 22 in Katar.
Ich gebe ihm da recht, Entschuldigung. Klaus Fischer, der wusste, wo das Tor steht, ja, hat mal gesagt zu mir, der DFB hat bis hinein in die Leistungszentren keine Spezialisten mehr ausgebildet. Es wurde kein Stürmer mehr ausgebildet. Die Spieler mussten alles Mögliche spielen, aber keinen Stürmer mehr. Wir hatten jetzt bei der U21 den Wolfsburger
Mecher,
so spricht er sich aus. Mecher, der schießt vier Tore. Der schießt vier Tore in sechs Spielen. Ja, ob er spielt oder nicht, ist ja eine andere Frage. Ich will was anderes sagen. Vielleicht wird das ja bald die Lösung des Problems. Nur, wo ist der ausgebildet worden? Nicht beim DFB, nicht in Deutschland, sondern von Manchester City. Das heißt, alle Spieler, die bei uns auch ein bisschen den Kopf als Stürmer aus dem Wasser strecken, sind woanders ausgebildet worden. Aber der DFB muss endlich mal wieder...
Musiala, ja, Moukoko. Also wir haben da einige, die sozusagen dazugeholt wurden. Zum Glück, sonst sähe es vielleicht noch viel schwieriger aus.
Nur den Punkt finde ich total spannend. Ich nehme noch mal einen Begriff aus der Kommunikation, PR oder auch Politik, Leistung muss sich wieder lohnen. Und wenn ein Lukas Metscher bei der U21-EM einer der Vorweggeher ist, einer der Leader-Typen, einer, der die Tore macht, dann müsste ich ihn belohnen, indem ich ihn in einem Spiel gegen Liechtenstein in die Box stelle und sage, mach mal zwei, drei Kisten. Dann würde der größer durch Spielpraxis. Und dann wäre die Verzahnung aus dem Jugendbereich, egal jetzt in dem Fall, Sie haben natürlich vollkommen recht, er ist auf der Insel ausgebildet worden, aber jetzt ist er in der Bundesliga. Da muss ich unsere Spieler stark machen. Ich hätte auch zur Euro schon Riedle Baku mitgenommen und auch zwei, drei andere, aber anderes Thema.
Ja, aber es ist ja so, dass die, die jetzt in der Nationalmannschaft sind, Sané, Werner und so weiter, die brauchen eigentlich auch ein Aufbauprogramm. Und das kriegen sie auch ein bisschen in der Nationalmannschaft. Wir gucken mal auf das erste Tor. Stefan, da war eine der wenigen Szenen, wo die deutsche Mannschaft gut sich durchkombiniert hat mit Musiala und dann eben endlich mal wieder ein Tor von Timo Werner.
Genau, also erstmal die Vorarbeit natürlich perfekt. Hier der erste Kontakt war eigentlich entscheidend für das Tor. Ja, das war eine gute Szene in dem Spiel. Waren ja nicht so viele.
Nee, waren leider nicht so viele. Eine gab es dann.
Timo Werner ist ein sehr guter Mittelstürmer, aber er ist eben der Typ Mittelstürmer, der sich die Chance über seinen Laufweg erschließen muss. Ja,
Die standen da nur hinten drin.
Genau. Und er ist jetzt eben nicht der, auf den du eine Flanke schlägst. Er ist nicht der klassische Zielspieler. Ja, er ist auch nicht der, der halt da steht und aus dem Meter den Ball über die Linie drückt. Dieser Spielertyp, der ist momentan nicht mehr vorhanden. Ich glaube, wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, Youssoufa Moukoko wird der interessante Name. Es wäre jetzt vielleicht zu viel der Erwartung zu sagen, ja, der wird dann nächstes Jahr 18, dann kann er schon Katar. Ja,
aber schießt jetzt schon Tore in der U21
und sein, so. Also. Muss nicht sein. Musiala ist ein außergewöhnliches Talent und wir haben ja auch den Karim Adeyemi im Kader. Also da
Kein Stoßstürmer. Ja. Also.
War früher mal interessanterweise eine Tormaschine. Und zwar hat man als Redakteur des Münchner Merkur hat man dann einen gewissen Wissensvorsprung, weil nämlich unsere Zeitung den seit über 25 Jahren den sogenannten Merkur Cup ausrichtet. Das ist ein E-Junioren-Turnier mit ungefähr
700 Vereinen. Das ist ein Werbeblock, von dem ich gar nichts wusste.
Aus Oberbayern, da ist zum Beispiel Thomas Müller als 10-Jähriger beim Impel entdeckt worden von den Bayern. Und 2013 war der Merkur Cup des Karim Adeyemi, 11 Jahre alt, von der Spielvereinigung Unterhaching, Finale gegen FC Bayern, 4-0 von Unterhaching, viermal Adeyemi.
Jetzt haben wir was gelernt, mein Lieber.
Das ist jetzt zu weit weg. Ich kann dem nicht folgen. Also, wir sind doch im Heute und wollen doch heute über die Nationalmannschaft reden, absolut, wie sie sich präsentiert hat und wie es relativ zeitnah besser wird.
Aber Musiala ist ein Hoffnungsschimmer, auch für dich?
Ja, aber ist ein Junge. Er braucht, auch der Junge braucht Zeit. Auch der Junge wird irgendwann mal in ein Loch fallen und Probleme haben. Das ist doch ganz normal. Also jetzt zu sagen, Musiala ist der Hoffnungsträger, ist das auch totaler Quatsch.
Aber zum Beispiel Timo Werner.
Er macht Freude, keine Frage.
Er macht wirklich
sehr
Freude.
Viel Freude.
Und er regt seine Kollegen ein bisschen an, über ihren eigenen Angang Richtung Leistung nachzudenken. Timo Werner hat sich geäußert zum Vorbild Musiala.
Ja, er ist ein sehr, sehr ruhiger Junge. Ich glaube, er macht sich da auch noch gar nicht so viel Gedanken um alles drumherum. Er geht einfach aufs Feld, hat seinen Spaß, spielt das, auf was er gerade so ein bisschen Lust hat, was er sieht. Und ich glaube, ja, vielleicht sollten wir anderen auch, die vielleicht jetzt auch schon länger dabei sind, auch vielleicht ein bisschen einfach wieder auf den Weg zurückkommen.
So, vielleicht gar nicht so verkehrt, mal so ein bisschen, ja, wieder das Spielerische, das Leichte rauszukehren. Das fällt ihm natürlich leichter als junger Kerl, aber...
Ich nenne da mal ein Beispiel. Wir haben das Champions-League-Finale gehabt 2001. Und es war die Frage auf der Doppel-6 Effenberg, und wen stelle ich daneben?
Hm. So. Jeremies?
Ja, Jeremies ging nicht, Fink ging nicht, und Ottmar Hitzfeld hat sich entschieden für Owen Hargreaves damals.
Cool.
Völlig unbekannt.
Wie alt war der damals? Auch noch jung, ne?
Ja, jung.
Also
ja,
19, 20.
Und ich bin vor dem Spiel zum Ottmar gegangen. Ich habe gesagt, Ottmar, bist du dir sicher, dass das die richtige Entscheidung ist? Und dann sagte er, ja, aus einem ganz einfachen Grund. Der macht sich halt keinen Kopf. Mhm. In so einem Stadion mit diesem Druck, Champions-League-Finale aufzulaufen. Er wird mit Sicherheit Fehler machen, aber ist total unbekümmert. Und das ist natürlich der Vorteil der Jugend, sprich auch Musiala in diesem Fall. Aber da sollte man denn nicht zu viel Druck aufbauen. Ja? Nee.
Was ich meine. Ich glaube, das gelingt, aber Hansi, ups, jetzt ist was umgefallen. Okay. Gelingt, glaube ich, Hansi Flick auch, da so ein bisschen Druck wegzunehmen von den Jungs, denen eher so ein bisschen Ruhe zu geben, oder?
Aber es liegt doch auch an uns. Also, wie ich die Diskussion hier im Moment empfinde, wird gerade wieder Druck aufgebaut. Ja? Wir beschließen Aufbruchsstimmung, das war am Anfang der Diskussion, stellen den Hebel um und ab morgen ist die Welt in Ordnung. So funktioniert es ja nicht.
Aber Druck also, ist immer da, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft reden.
Wir müssen es in die richtige Balance bringen. Und wenn die Unbekümmertheit erhalten werden soll, dann muss man den Spielern auch eine Entwicklung zugestehen. Und das ist das, was ich vorhin mit Kommunikation meinte. Man muss eine Geschichte erzählen, dass wir im Aufbruch in einer Entwicklung sind und eben noch nicht morgen alle Spiele gewinnen und Weltmeister werden. Ich glaube, das ist wichtig auch für das Innenleben des Teams und für die Art und Weise, wie die dann auftreten können, wie die zum Spiel fahren und so weiter. Und ich glaube, das ist unser aller Verantwortung. Ja. Diese Aufbruchstimmung, die wir in Deutschland ja insgesamt brauchen, ja, für ganz viele Themen, die uns immer wieder auf die Füße fallen, die dann auch zuzulassen und eine Entwicklung zuzulassen.
Aber die Frage ist, ob das Druck aufbauen ist, wenn man sozusagen jetzt ein paar Hoffnungsschimmer skizziert. Also das ist ja, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man zeigt, es gibt durchaus auch Ansätze.
Die alleine bringen es nicht. Nein, entwickeln. Und wir reden, wenn wir über 24 reden, wir müssen über 26 und 28 reden, die nächsten großen Turniere. Und dort muss der Weg hingehen.
Ja, ich glaube, aber im sportlichen Bereich ist schwer zu verstehen für die Fans der deutschen Nationalmannschaft, weil die erwarten natürlich immer relativ zeitnah einen großen Erfolg.
Ist das so?
Das ist so.
Unterschätzen Sie dafür, die nicht gerade, dass Sie auch Aufbruch
dafür waren die letzten drei Jahre aber auch nicht gut. Das muss man mal dazu sagen. Ja, 2018 oder 2021 war das nicht gut. Aber die Zeit hast du halt auch nicht in Deutschland. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte da irgendetwas aufbauen und dann gucken wir mal auf 26 oder 28.
Also nein, ich gucke ja auf 24. Das sind auch nur noch keine drei Jahre mehr. Aber also ich würde die Fans, ich weiß jetzt nicht, hier sitzen ja welche, nicht unterschätzen, sondern wenn ich den deutlich mache, auch an den Maßnahmen, die eingeleitet werden, das ist unsere Entwicklungsschiene. Da wollen wir hin.
Aber Frau Schenk, das tun wir doch gerade. Wir reden doch gerade, wer 2024 unser Mittelstürmer sein könnte. Ja. Damit bauen wir ja keinen Druck auf, sondern wir versuchen jetzt, eine Mannschaft hier zu diskutieren, zu besprechen, die 2024 ohne Druck vielleicht nicht gleich Europameister wird, aber vielleicht einen guten Fußball spielt.
Das hörte sich schon wieder negativer an. Aber gut, dann halte ich mich da jetzt
raus. Im sportlichen Bereich ist es auch so, dass man eine Geschichte nicht verordnen kann und nicht von einer Agentur jetzt erfinden lassen kann. Die muss sich ergeben. Ja, wie zum Beispiel, sag ich mal, Thomas Müller 2010. Das war so eine Geschichte, die hat sich im Turnier ergeben. Einer, der sich keinen Kopf gemacht hat, der jung war, 20, unbekümmert. Der ist einfach von Spiel zu Spiel besser geworden. Eine Geschichte finden muss die Verbandsspitze. Ja. Das ist ganz klar. Hier muss die Kommunikation eine andere sein. Das Sportliche ist zu volatil.
Und ehrlicherweise, Geduld zu erwarten mit der deutschen Fußballnationalmannschaft bei den Erfolgen ist einfach sehr, sehr schwierig. Das ist ähnlich, wie wenn man beim FC Bayern sagt, jetzt machen wir mal ein paar Jahre Aufbau. Das funktioniert nicht, ne?
Also,
oder doch?
Ich höre jetzt wieder Geschichte erzählen, Geduld. Ich will ja nicht depressiv werden. Aber
wollen wir auch nicht, dass Sie depressiv werden.
Aber so langsam werde ich depressiv, weil ich sehe nur Probleme, ich sehe nur Schlechtes und ich sehe auch ganz lange Perspektive, sehe ich nur noch Schlechteres. Ich will jetzt nicht den Rudi Völler machen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der deutsche Fußball und auch der Deutsche Fußballbund in einem solchen Zustand ist. Ich will das auch nicht gut reden. Aber wir haben auch eine Menge Spieler, die bei Top-Vereinen Weltklasse-Leistungen bringen. Und wir rätseln ja manchmal, warum da nicht.
Ganz genau.
Und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch eine Frage der Qualität, die ja unbestreitlich da ist. Und natürlich weiß ich gar nicht, Stefan, wo fängt Weltspitze an und wo hört das auf? Sicherlich nicht im Achtelfinale, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainerteam jetzt die nächsten Turniere angehen und sagen, hoffentlich überstehen wir die Gruppenphase. Das kann ja nicht unser Anspruch sein bei aller Liebe, die wir haben und auch bei aller Qualität, die wir haben. Aber wir dürfen es auch ganz ehrlich nicht alles runterziehen, sonst werde ich nämlich depressiv.
Ja, aber die Vergangenheit. Nee, aber also wenn man zu einem großen Turnier fährt, EM oder WM, natürlich muss die deutsche Nationalmannschaft immer den Anspruch haben, zumindest ins Viertel-Halbfinale zu kommen. Das ist ja klar. Alles andere sind viele Dinge, die dann zusammenpassen müssen, ist ja klar. Das wissen wir. Also ich weiß es. aber mal weg vom Sportlichen, muss ich mal sagen, und das ist auch der DFB, der hat in den letzten Jahren halt echt ein schlechtes Bild abgegeben.
Stefan, wir können das noch 25 Mal wiederholen.
Ja, und das tun wir noch einmal. Ja,
bitte, aber jetzt müssen wir trotzdem mal nach vorne gucken.
Ja, dann guckt nach vorne und macht es besser. Und dann werdet ihr auch die Sympathien wieder wahrscheinlich zurückgewinnen. Aber es kann ja nicht sein, dass du drei Präsidenten hast, mit Niersbach, mit dem Grindel und mit dem Keller, die aus bekannten Gründen ja zurückgetreten sind oder wurden, keine Ahnung. Dann geht da die Steuerfahndung ein und aus. Also was ist das für ein Bild in der Öffentlichkeit bei den Leuten, die ins Stadion gehen in Deutschland, die dann auf der Tribüne sitzen und sagen, hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich applaudiere. Das kann nicht sein.
Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass Friede, Freude, Eierkuchen bin. Ja. Zumindest habe ich das jetzt anders verstanden.
Nein, du sagst ja immer, wir wollen nach vorne schauen.
Ja, ich schaue auch aus den Fehlern
lernen. Aus den Fehlern lernen. Da habt ihr aber nicht viel gelernt. Wenn ich drei Präsidenten habe, ja, Niersbach, Grindel und nochmal Keller, ja, den hat man ja nicht viel gelernt. Also ein Fehler ist okay.
Ja. Darüber sprechen wir gleich weiter. Stefan, absolut, behalt dir deine Energie über die Pause.
Ist weg, die Energie ist weg.
Ist weg? Nein, wir erwecken dich gleich wieder. Wir sprechen gleich weiter über dieses emotionale Thema und natürlich schauen wir auch nochmal auf das Spiel gegen Liechtenstein und da fragen sich natürlich zu Recht auch ganz, ganz viele, wir haben ja die Qualität der Spieler angesprochen, die Gegner spielen 5., 6. Liga in der Schweiz, warum ist da nicht mehr bei rausgekommen? Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass, bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Was so entspannt und ruhig aussieht hier, so aufgeräumt und gepflegt, war gerade sehr lebendig. Der Stahlwerk Doppelpass hier aus dem Airport Hilton. Stefan,
was ist?
Puls wieder ein bisschen.
Der war nie oben.
Echt nicht?
Nein.
Du kannst so aus dem Sattel gehen, ohne dass der Puls hochgeht?
Aus dem Sattel gehen.
Das sieht anders aus.
Hast du ihn damals erlebt gegen Manchester United, gegen Real Madrid?
Ja, auf dem Höhe Platz der Mittellinie. Das war nochmal was anderes.
Bäm, gelbe Karte als Zeichen.
Ewiger setzen. Rekordhalter in der Bundesliga.
Für was?
Gelbe Karten.
Echt?
Ja klar.
Das wusste ich gar nicht.
Oh. So, aber weit vorne.
Das wusste ich gar nicht.
Das hast du verdrängt, ne? Nein, aber das war ja deine Stärke auf dem Platz. Ja,
ob das eine Stärke war?
Klar dazwischen zu hauen und hier eben auch. Ja, wir sprechen über den DFB, sprechen über die Nationalmannschaft. Wir haben so ein bisschen diskutiert, dass das ein Weg ist, auf dem man sich befindet. Das hat Hansi Flick auch nach dem Spiel in Liechtenstein gesagt, dass da noch viele Schritte folgen müssen. Stefan, lass uns noch mal das zweite Tor anschauen. Denn Leroy Sané hat sich sehr bemüht in der zweiten Hälfte, hat viel gearbeitet, hat dann endlich auch dieses Tor geschossen. Er hat ja keine leichte Phase gerade generell.
Ja. Tut also ihm hat gut, mich persönlich total gefreut. Er macht er richtig gut, zieht aufs lange Eck. Das Tor wird ihm gut tun, auch für die Zukunft. Wichtig hier ist natürlich, dass er das Vertrauen bekommt von Hansi Flick, das bekommt er. Hat er ja auch in der PK dann gesagt, die Bedeutung auch von Sané. Und bei Bayern München bekommt das Vertrauen auch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich fangen wird und dass wir in diesem Jahr noch den wahren Leroy Sané sehen werden mit seinem Potenzial, was er hat. Und das ist enorm.
Waren zwei richtig geile Tore. Zwei richtig geile Tore, weil die Jungs, über die wir eben gesprochen haben, Musiala geht ins Dribbling, spielt dann auf engstem Raum den Pass und Leroy überlegt sich, okay, ich mache jetzt mal eine 1-1-Situation und hau das Ding einfach rein. Wenn die beiden Tore nicht gelingen, reißt denen keiner den Kopf ab. Was wir sehen wollen, ist der Mut zu diesem individuellen aufs Ziel gehen. Und das haben beide super gemacht. Und das ist meine Kritik dann doch am Liechtenstein-Spiel. Stefan, du hattest recht, ich habe mich eben vergaloppiert. Das Spiel war schon wichtig, um ein Zeichen zu setzen, emotional. Und diese Jungs müssen ins 1 gegen 1, ins Risiko gehen. Und was wir gemacht haben, war aus meiner Sicht, dann sind wir dann doch vielleicht beim Trainer, obwohl ich mag Hansi Flick. Aber wir haben gespielt wie so eine Walze à la Pep Guardiola, die sich immer weiter nach vorne rollt. Und dann ist da auf einmal kein Raum mehr gewesen, um den Raum zu nutzen. Wenn ich schon mit Timo Werner spiele, brauche ich Raum. Und in der zweiten Halbzeit stand ein Nick Süle 30 Meter vom gegnerischen Tor entfernt als Quarterback, obwohl er gar nicht die technischen Fähigkeiten für den schnellen Spielaufbau hat.
Aber Liechtenstein wollte ja auch gar nicht in unsere
Spiele. Ja, aber ein letztes noch, Herr Draxler.
Man kann Liechtenstein schlecht auskontern, das ist halt das Problem.
Ja, aber man könnte sie auch mal locken. Überleg mal, wie ist Frankreich in Russland Weltmeister geworden? Indem man relativ tief gestanden hat, egal gegen wen, um dann den Raum mit der Schnelligkeit hinter der Abwehr zu nutzen. Das geht nicht gegen Liechtenstein. Was aber wohl geht, Tempo, ist One-Touch. Ich liebe Arsène Wenger für die Idee damals bei Arsenal, One-Touch-Football. Und wir hatten bei jedem Angriff, bei jedem Spieler mindestens zwei Kontakte. Und auf dem Level, wenn ein Gegner so tief steht, ist bei zwei Kontakten einer zu viel.
Aber Günther, du kennst den Hansi Flick ja gut, hast die Biografie über ihn geschrieben. Aber was mich noch ein bisschen jetzt, bevor wir über den Typ vielleicht noch ein bisschen reden, interessiert, was für ein Fußball er spielen lassen will. Wird das der Fußball sein, den er beim FC Bayern auch umgesetzt hat? Er spricht immer, er möchte viel Aktivität, er möchte viel Dynamik, viel Präsenz haben. Was erwartest du vom Flick-Fußball bei der Nationalmannschaft?
Man hat ihn eigentlich in den ersten 10 Minuten schon gesehen. Da hat er dieses One-Touch-Spiel funktioniert. Und Sané ist immer ins Tempo gegangen, hat damit die Aktion ausgelöst. Und dann kam über 3-4 Stationen, kam der Ball in eine gute Abschlussposition. Einmal zu Joshua Kimmich und dann zu Timo Werner. Es waren halt unglücklicherweise keine Tore. Und danach ist es alles ein bisschen runtergegangen. Man hat im Training gesehen, es ging viel um Balleroberung, um Nachsetzen. Man hat auch dieses Nachsetzen in diesem Spiel gegen Liechtenstein jetzt gesehen. Also er will diese Aktivität, er will dieses Tempo auf alle Fälle. Die Mannschaft wird immer relativ hoch stehen. Und sicher wird sich das aufgrund der Spieler, die er zur Verfügung hat, die viele kommen ja von Bayern, wird das ein Fußball sein, so ähnlich wie bei Bayern. Nur er muss halt irgendwie diese Position Lewandowski, der ihm da fehlt, die muss er halt mit irgendeiner anderen Variante dann ausgleichen, also mehr dann halt so wieder diese falsche Neun, weil es keine richtige dann gibt.
Hansi Flick hat sich auf der Pressekonferenz geäußert zu Leroy Sané und das wollen wir uns ganz kurz mal anhören. Das bringt unsere Diskussion vielleicht auch noch ein bisschen weiter.
Also ich hab eine Szene und die haben wir vorhin auch gezeigt, der Mannschaft von Leroy. Bei einem Spiel war zweite Halbzeit, war Ballverlust, er geht hinterher, holt sich den Ball wieder, zu sagen, okay, auch wenn Ballfluss da ist, ich setze nach. Und seine Dynamik, die er dann entwickelt, ist einfach auch für eine Mannschaft enorm wichtig. Und von daher kann er, wenn er so spielt, einfach, ist alles gesagt. Ich glaube, dann sind wir alle super happy.
gelernt? Hat er das gelernt bei Hansi Flick, auch bei Bayern? Dieses nach hinten arbeiten mehr?
Absolut, absolut. Das hat er am Anfang nicht gemacht. Da ist er stehen geblieben und hat geschaut, was die anderen machen. Das hat er bei Bayern München, bei Hansi Flick sehr wohl gelernt. Hat es jetzt hier in der Nationalmannschaft auch umgesetzt. Das ist einfach wichtig, wenn ich einen Ball verliere, nicht stehen zu bleiben, sondern sofort wieder aktiv zu werden. Und dass Hansi Flick das jetzt so heraushebt, ist ja logisch, warum er das macht. Weil es dem Sané in den letzten Monaten nicht so gut ging. Und deswegen wollte das jetzt so ein bisschen herausstellen, was aber wichtig und richtig ist übrigens.
Wie war das Verhältnis der beiden beim FC Bayern? Da gibt es ja auch unterschiedliche Erzählungen.
Es gab mal den Vorfall, dass Hansi Flick ihn eingewechselt und dann wieder ausgewechselt hat, weil es also sehr ungewöhnlich ist. Aber er hat es dann relativiert, dass es eben irgendwelchen taktischen Erfordernissen geschuldet wäre. Ich weiß, dass Hansi Flick grundsätzlich Fan von Leroy Sané ist. Also er hätte ihn für die WM 2018 nicht in letzter Minute aus dem Kader gestrichen, sondern mitgenommen. Aber ich glaube, er weiß auch, Erfahrung, die auch schon Pep Guardiola gemacht hat, man muss immer hinterher sein. Ja? Man muss diesen Spieler vielleicht ein bisschen anders behandeln. Man muss vielleicht viele Enttäuschungen in Kauf zu nehmen, in der Hoffnung, dass er einmal dann so richtig oder ein paar Mal richtig aus sich rausgeht. Enttäuschungen gab es schon ein paar. Die EM 2016 war er damals im Kader. Joachim Löw hat ihn immer so als die geheime Lösung, die er noch im Ärmel hat, angekündigt. Und letztlich ist er nur dann im Halbfinale gegen Frankreich gekommen, als wir einer weniger waren und das Spiel schon verloren war. Und Confed Cup 2017 hat er damals abgesagt, was Löw ihm übel genommen hat. 18 hat er sich, muss man auch sagen, mit den Spielen gegen Brasilien in Berlin und gegen Österreich in Klagenfurt, die seine Chance gewesen wären, hat er sich halt auch nicht empfohlen. Also ein bisschen ist Joachim Löw damals dem Leistungsprinzip gefolgt. Hansi Flick wäre aber eher einer, der sagt, ja, Leistungsprinzip schon, aber auch vielleicht diese Möglichkeit, dass er mir dann in dem entscheidenden Moment was liefert.
Also, kurzer Zwischenruf, weil jetzt sind wir an der Stelle der Diskussion, die, glaube ich, für die Zukunft ganz entscheidend ist. Wir schauen auf die Stärken, sagen dazu, wo wir noch stärker machen werden müssen, wo man noch nachbessern muss, welche Schwächen man vielleicht auch ausmerzen muss, anstatt uns, wie vorhin der Herr Peters sagte, von den Schwächen immer nur deprimieren zu lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Schauen, welche Stärken gibt's auf dem Spielfeld, gibt's auch im Fußball insgesamt und wie kommt man daraus nach vorne? Und da müssen wir weiterhin.
Absolut. Und man darf nur einen Fehler nicht machen, meines Erachtens, die Schwächen unter den Teppich zu kehren, weil man sich damit nicht beschäftigen will.
Man kann auch nicht alle Schwächen beseitigen. Da muss man gucken, was kann ich noch mehr aus den Stärken machen? Wo sind Schwächen, die so gravierend sind, dass ich daran muss? Und da muss ich mich dann drauf konzentrieren.
Aber Zeit ist auch ein Faktor. Zeit ist hier ein Faktor, weil wir sind im Profifußball. Ja. Auf dem absolut höchsten Niveau. Und da hast du nicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder zwei Jahre Zeit, bezogen jetzt auf einen Spieler zu sagen, oh, der muss sich noch entwickeln. Die Zeit hat man im Profisport auf dem Niveau nicht.
Und letztlich ist es so bei Leroy Sané, um bei dem nochmal zu bleiben, Alfred, Hasan Salihamidžić hat hier in der Sendung gesagt, es zählt jetzt für ihn. Es ist jetzt die Zeit für ihn zu zeigen, schafft das oder schafft das eben nicht. Stefan meint, hat er ja gerade gesagt, er wird es hinkriegen. Warum polarisiert der Junge eigentlich so außergewöhnlich stark? Wir haben ja schon auf Schalke damals gesehen, was der für Fähigkeiten hat.
Ja, also wer kein Fan von Leroy Sané ist, der liebt den Fußball, glaube ich, nicht. Weil einen solchen Spieler brauchst du einfach und für den gehe ich auch ins Stadion. Ich vergleiche ihn immer ein bisschen mit Julian Draxler. Das sind zwei Spieler, die alles können, die wirklich Riesenkicker sind. Aber es fehlt irgendwie so, manchmal hat man den Eindruck zumindest, so die letzte Durchsetzungskraft, die letzte Spannung. Man sieht es bei Sané, es wurde ja oft kritisiert, die Körpersprache war nicht immer die beste. Und ich habe mich deswegen auch über das Tor gestern gefreut. Bei Bayern München hat er offensichtlich auch einen Aufschwung. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird.
Weil wir gerade bei den Schwächen waren, die man vielleicht noch verbessern kann. Siehst du, Stefan, noch andere Positionen, wo wir momentan Nachholbedarf haben? Also Mittelstürmer haben wir klar identifiziert. Was ist mit den Außenbahnen defensiv?
Habe ich ja auch gesagt. Also grundsätzlich brauchst du für eine große Mannschaft immer eine sehr starke Achse. So, die haben wir mit Manuel Neuer, wir haben die Doppel-6 mit Goretzka, mit Kimmich. Vorne haben wir allerdings gar keinen.
Ja, wir haben dann Müller vielleicht,
wenn er fit ist. Ja, Müller, das sind aber alles so Spieler, die auch über Außen dann kommen können, aber keine klaren Neuen, so wie Haaland jetzt, sage ich mal, bei Dortmund oder Lewandowski jetzt bei Bayern München. Das haben wir nicht. Auch die Außenbahn eben von hinten aus der Defensive habe ich auch schon angesprochen. Da haben wir auch Defizite, aber schon seit Jahren, finde ich. Aber ansonsten muss Hansi Flick jetzt mit dem Material, was er einfach hat, jetzt arbeiten und zurechtkommen. Und er wird ja daran gemessen, vielleicht nicht in der Qualifikation, aber spätestens dann bei dem Turnier in Katar, wie er dort abschneidet mit dieser Mannschaft.
Benedikt Höwedes hat sich gerade bei uns am Mikrofon geäußert, auch zum Thema Außenverteidiger, und hat da überraschenderweise eine etwas positivere Sicht.
Ich glaube, grundsätzlich braucht man erstmal die Bereitschaft, auch in gewisse Rollen zu schlüpfen. Aber wir haben tolle linke und rechte Außenverteidiger. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Sie. Und es geht immer ums große Ganze. Wir haben erstens ein gutes Trainerteam, was die Mannschaft gut einstellt, gut auch auf individuelle Positionen eingeht und sie da auch gut aufstellt, gut vorbereitet. Und das Team ist immer entscheidend. Es geht nicht um einzelne Rollen, sondern es geht um das Team. Und da macht Hansi bislang einen großartigen Job und nimmt auch alle mit.
Wie haben Sie denn, Herr Peters, dieses Team bisher wahrgenommen? Da ist ja ein neuer Torwarttrainer dabei, da ist ein Standardtrainer dabei, ein Co-Trainer ist noch dazugekommen mit Danny Röhl, der letztlich vom FC Bayern mitgegangen ist. Wie erleben Sie die Arbeit da vor Ort?
Für mich ist die Professionalität entscheidend. Die hohe Qualität, die Hansi Flick verpflichtet hat. Er kam ja mit Namen, wo die uns auch nicht sofort geläufig waren, das geben wir ehrlich zu, mit Oliver Bierhoff gesprochen. Aber er hat eben genau jetzt auf die Akzente gesetzt, die Qualität im Trainerteam zu erhöhen, eben weil wir so gute Spieler haben. Und er weist auch übrigens vielleicht auch bei Leroy Sané auf diesen Effekt hin, weil viele es gar nicht bemerkt haben und weil viele einfach das Positive oftmals dann übersehen. Aber nochmal, das Trainerteam, höchste Qualität, und da kann der Deutsche Fußballbund stolz sein, dass wir die alle gefunden haben und auch miteinander vereint haben. Und glauben Sie es mir, es ist auch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass sie alle zum DFB und zur deutschen Nationalmannschaft kommen. Auch der DFB ist dann im Wettbewerb mit anderen großen Clubs.
Also ich finde es sehr clever, was er gemacht hat mit diesem Trainerteam. Jetzt nenne ich mal als Beispiel den Mats Puttgereit, der also der Trainer für die Standards ist. Kann man natürlich sagen, ist vielleicht Schnickschnack, Hokuspokus. Ein Spieler muss wissen, wie er den Ball da reinzimmert. Aber da geht es natürlich um mehr, um sehr viele Spielsituationen. Die Verteidigung von Standards, Freistöße, Eckbälle, auch Einwürfe, aus denen man was machen kann. Das weiß man seit Island 2016 bei der WM, bei der EM. Wir haben es jetzt auch in der Bundesliga ein paar Tore schon gesehen der Saison, die von einem Einwurf initiiert worden sind. Und vor allem, er gibt den Spielern mit so einem Spezialtraining was mit, das sie in die Vereine nehmen. Das hatten wir zuletzt. Da müssen
sie es ja trainieren. Also die paar Tage Maßnahme reicht ja nicht.
Genau, das hatten wir zuletzt bei Jürgen Klinsmann. Da haben wir alle gelacht mit den Gummibändern, die Hansi Flick übrigens in Hoffenheim in der Regionalliga schon früher hatte. Diese Gummibänder,
Die Gummibänder waren jetzt nicht die Neuerfindung.
Von Marc Verstegen.
Das Deuserband, das kennen wir schon länger.
Aber die Gummibänder und dieses Training, das damit verbunden war, von Marc Verstegen, das haben viele Spieler, wie zum Beispiel Miroslav Klose, ganz begeistert mit in den Verein genommen, weil das hat ihnen persönlich was gebracht. Das hat sie als individuellen Spieler besser gemacht. Und deswegen ist sowas wie mit wie Mats Puttgereit ist gut. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Minuten zugeschaut bei Andreas Kronenberg, dem
Torwarttrainer.
Und auch mit einem Spezialisten gesprochen, dem Marcel Schäfer von Torwart.de, der Webseite, die sich also sehr gezielt um Torhüterarbeit kümmern, sagt schon was ganz Neues. Ja, also das ist, Köpke war so ein bisschen angestaubt jetzt mit den Jahren und man hat es gesehen, wie der mit Leno und Trapp gearbeitet hat. Die waren also sehr aufmerksam und für die war das auch wirklich was Neues, was sie da erfahren haben in einer Einheit.
Also wenn wir natürlich weiter verfolgen, wie sich dieses Team da einspielt und was dann letztlich davon für Impulse ausgehen für die Nationalmannschaft und vielleicht auch für den Fußball in Deutschland im Allgemeinen. Dass der DFB, dass die Nationalmannschaft super professionell ist, wissen wir ja. Es geht da auch ums Thema Ernährung. Unsere Szene der Woche dreht sich darum auch. Aber bei Liechtenstein sieht man das alles ein bisschen anders, oder Jana?
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, wir bleiben noch kurz beim Spiel Deutschland gegen Liechtenstein, befinden uns allerdings nach Abpfiff und ich sitze auch nicht ohne Grund an der Bar, denn es geht um Bier. Ein Spieler von Liechtenstein, und zwar Yannick Frick, läuft also nach Spielende einmal runter vom Platz, hier sehen wir es, ab zur Freundin, holt sich erstmal ein Schlückchen Bier, dann gibt's auch noch ein Stück von einer guten Stadionwurst, schmecken tut sie auch. Und ein Küsschen von der Freundin dann auch noch. Also wir merken, das 2:0 gegen Deutschland wurde aus Sicht von Liechtenstein immer noch als ein Erfolg verbucht. Was man nicht sehen konnte, war, der Trainer von Liechtenstein hat ihm danach dann nochmal kurz gesagt, nee Junge, also auf dem Platz gibt's hier kein Bier. Also Zucht und Ordnung herrscht dann da auch noch bei den Liechtensteinern. Jetzt können wir also endgültig einen Haken hinter dieses Spiel gegen Liechtenstein machen und können auf das Spiel heute Abend gegen Armenien schauen.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Die deutsche Mannschaft hatte die Bratwurst vorm Spiel.
Ja?
Ja, glaube ich. So wie sie gespielt haben.
Günther, dich habe ich beim Spiel gesehen in St. Gallen. Ja. Ich hoffe, du hast auch eine Stadionwurst gegessen. Ich habe nämlich eine gegessen und die war außergewöhnlich gut.
Also wir haben ja Gutscheine gekriegt vom Liechtensteinischen Fußballverband.
Ich habe die selber bezahlt.
Da ich Vegetarier bin, ja, drin lebt. Und da ich Vegetarier bin, habe ich rausgehandelt, ohne den fälligen Aufpreis von 50 Rappen, dass ich ein
nur das Brötchen, das trockene,
ein Ciabatta warm gemacht mit Gemüse bekommen habe. Und das war exzellent.
Das war spannend. Okay, also wirklich, da haben wir jetzt das auch noch geklärt. Das war so ein bisschen die Kochshow am Sonntagvormittag. Stefan, schauen wir ein bisschen auf das Spiel gegen Armenien. Du hast vorhin schon mal angedeutet, das ist eine schwierige Mannschaft. Die Tabelle macht das klar. Die führen in dieser Tabelle der Gruppe J. Sind jetzt auch keine Superstars. Klar, Mkhitaryan kennen wir noch. Aber werden die so passiv sein, wie das Liechtenstein gewesen ist, oder eher nicht?
Ja, das glaube ich nicht. Also Armenien, man darf ja nicht vergessen, in den letzten 11 Spielen haben sie nur eine Niederlage einstecken müssen. Und das im Freundschaftsspiel. Seitdem sind sie ungeschlagen. Also das spricht schon mal für sich. Das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die sich definitiv nicht so verbarrikadieren wird wie Liechtenstein. Das ist ganz klar. Könnte ein Vorteil sein für uns, dass wir dementsprechend doch Räume bekommen für unsere schnellen Spieler, Außenstürmer oder Timo Werner. Ich glaube, dass es ein interessanteres Spiel werden wird wie gegen Liechtenstein. Aber auch da gilt es heute Abend, Sympathien zurückzugewinnen mit der Art und Weise, wie man Fußball spielt.
Und jetzt würde ich dich noch mal bitten, deine Aufstellung für heute Abend uns mal zu zeigen. Wie würdest du spielen lassen? Du hast das mal mit den Kollegen in der Redaktion vorbereitet. Also lass uns mal drauf schauen. Neuer wieder dabei und dann hast du Raum auf links, ja, weil Gosens verletzt ist.
Genau.
Aber
Rüdiger, Süle, Baku würde ich wiederstellen. Goretzka, Kimmich spricht für sich als Doppel-Sechs, wobei ich Goretzka hier als den offensiveren Sechser sehe, logischerweise. Gut, über links Musiala oder eben Sané können wir reden, diskutieren. Musiala hätte es eigentlich verdient, Sané auch, überhaupt keine Frage. Aber genau so würde jetzt meine Mannschaft aussehen gegen Armenien heute Abend.
Anmerkungen?
Ja. Klingt plausibel.
Was? Klingt plausibel? Klingt
plausibel, ja. Mhm.
Sané?
Ja, ich glaube, er muss ja auch dieses Spiel in Island dann schon wieder im Blick haben, das dann am Mittwoch ist, und natürlich da auch die Spielzeiten ein bisschen verteilen.
Also es ist schon auch, hat schon auch was mit Belastungssteuerung zu tun. Das sind 3 Spiele in 7 Tagen mit der Reise Richtung St. Gallen und zurück. Im Bus diesmal, man hat also gelernt, ja, nachhaltig gereist, nicht mehr geflogen aus Stuttgart in die Schweiz und wieder zurück. Aber man muss nach Island und wieder zurück.
Fliegen wir aber.
Ja, also das würde ich auch empfehlen. Ja, sonst kriegt man nasse Füße, glaube ich, wenn man mit dem Bus dahin reist.
Genau, aber da gilt auch wieder, ich zahle da gerne 3 €. Bei all diesen Themen muss man auch ein Stück weit mal die Kirche im Dorf lassen.
Ja, okay. Ja, Stefan, du wolltest noch?
Ein Wort noch, weil du fragtest, Anmerkungen zur Aufstellung. Ich finde gut, dass mehrere Spieler Einsatzzeiten bekommen. Serge Gnabry kam von der Bank, jetzt darf er beginnen bei Stefan. Marco Reus kam von der Bank, jetzt darf er beginnen. Mhm. Und Kai Havertz geht mal raus und Leroy oder Musiala, wie auch immer. Hinten ein bisschen was verändert, Kehrer wieder raus, Rüdiger rein. Das ist Teambuilding at its best. Jeden mitnehmen, und ich glaube, das kann Hansi Flick sehr gut. Also das wäre eine schöne Maßnahme, weil er hat auch etwas Entscheidendes gesagt, wer am besten in Form ist, soll spielen. Mhm. Und deshalb muss zum Beispiel Marco Reus mal beginnen dürfen, weil ein Spielertyp wie Marco Reus braucht auch eine breite Brust und als Einwechselspieler ist die nicht so breit, wie wenn er startet. Und Serge Gnabry ist in einer Delle, hat er schon bei der Euro gehabt, leider. Und wie kommt man aus einer Delle raus, indem man wieder spielt und Tore schießt und Selbstvertrauen gewinnt? Also
ein Fehler ist natürlich in der Aufstellung drin. Das C bei Kimmich nehmen wir mal weg und geben es dem Neuer. Ne?
Neuer wieder, ja klar.
Das war das ja jetzt? Wer hat das gemacht mit dem C?
Du hast den Kapitän abgesetzt.
Das habe ich nicht gemacht.
Du hast den Kapitän abgesetzt.
Nein, Neuer ist Kapitän.
Das war die nächste Effe-Grätsche.
Ich würde sagen, es war ein technischer Fehler bei uns.
Ja, 100%.
Es war kein inhaltlicher Fehler. Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Und übrigens, falls Sie wissen wollen, wo Sie heute Abend Deutschland gegen Armenien sehen können, läuft bei RTL, sage ich nicht ganz uneigennützig. Aber darf ich hier sagen, anders als der unabgesprochene Werbeblock von Günter Klein, ist das in dem Fall mit Sport1 abgesprochen. Also 20.15 Uhr heute Abend Deutschland gegen Armenien. Und gleich versuchen wir mal so ein bisschen das Chaos beim DFB zu entwirren. Wird schwierig, aber wir haben tolle Gäste dafür und würden uns freuen, wenn Sie weiter bei uns bleiben. Stahlwerk, Doppelpass nach einer kurzen oder etwas längeren Pause. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass hier in München im Airport Hilton. Hajo von Hallo und Band unterhält hier das Publikum und uns mit. Und wir sprechen gleich über den DFB und die Schwierigkeiten, die es da gibt. Aber zunächst wollen wir die Frage der Woche aufklären, auflösen. Wir hatten Sie ja gebeten anzurufen. Jana, gib uns doch mal so ein grobes Meinungsbild.
Flo, wir können auf jeden Fall festhalten, die Euphorie bei den Fans ist noch da. 80% sagen, ja, Hansi Flick wird eine erfolgreiche Ära beim DFB prägen. Selbstverständlich vorausgesetzt, er bleibt bei seiner All-In-Devise und schreckt nicht davor zurück, beliebte Spieler aus dem Kader zu werfen, die dabei nicht 100%ig mitziehen. Oder auch, Hansi Flick hat schon beim FC Bayern bewiesen, dass er eine angeschlagene Mannschaft innerhalb von nur wenigen Wochen wieder auf ein Top-Niveau bringen kann. Gleiches wird ihm auch auf lange Sicht bei der Nationalmannschaft gelingen. Also vielleicht braucht man aus Fansicht einfach nur ein bisschen Geduld mit dem DFB. Und jetzt wollen wir uns auch noch Ihre Antworten zu Hause am Dopafon anhören.
Ich denke schon, dass Hansi Flick der richtige Mann ist und hier eine Wende schaffen wird. Jedenfalls ist alles besser wie die letzten 4-5 Jahre beim DFB.
Auch mit Hansi Flick wird der Zerfall des DFB weitergehen.
Die Strukturen im DFB machen es jedem Trainer schwer und das wird Hansi Flick weiterhin beschäftigen.
Hansi Flick wird meiner Meinung nach eine erfolgreiche Ära beim DFB prägen. Er wird es aus meiner Sicht zu 100% schaffen und wird den Deutschen Fußballbund wieder auf eine erfolgreiche Spur führen.
Solange er Spielern eine Zuflucht in der Nationalmannschaft bietet, die in ihren Vereinen wenig Leistung bringen und umstritten sind, Beispiel Leroy Sané, wird es keine Ära Hansi Flick geben können.
Wie immer ein bisschen geteiltes Meinungsbild, aber die 80% waren doch deutlich. Und ich glaube, Hansi Flick hat viel sportlichen Kredit. Ob das für den Verband auch so gilt, auch das ist angeklungen. Strukturen machen es schwierig, Leistung zu zeigen. Das ist die große Frage und dem wollen wir uns jetzt zuwenden. Also nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, jetzt gegen Liechtenstein, noch nicht in Höchstform. Auch beim DFB muss noch ziemlich viel Aufbauarbeit geleistet werden. Monatelang gab es interne Streitigkeiten. Dann trat im Mai der Präsident Fritz Keller zurück. Jetzt gibt es zwei Vizepräsidenten. Einer davon sitzt glücklicherweise heute bei uns, die den Verband interimsmäßig leiten. Ein neuer Präsident soll aber frühestens im März gewählt werden. Sieht so Krisenmanagement aus? Manche sagen nein. So schaut's aus.
Neun Jahre, vier Präsidenten und jeder sah sich genötigt,
zurückzutreten.
Vier Rücktritte, vier vorzeitig gescheiterte Amtszeiten. Der DFB hat ganz offensichtlich ein richtig glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Führungsspitze. So schaut's aus. Der DFB sammelt seit Jahren Skandale wie andere Leute Briefmarken. Wolfgang Niersbach stolpert über ungeklärte Millionenzahlungen rund um das Sommermärchen 2006 und mimt den Ahnungslosen.
Was ist denn damals gewesen?
Das würde man zu gerne erfahren. Doch bei der Aufklärung hapert es bis heute. Und der selbsternannte Superaufklärer Grindel konnte am Ende nicht mal erklären, warum er seine Nebeneinkünfte nicht ordentlich angegeben hat und warum er sich mit Luxusuhren beschenken ließ. Sein Problem:
Im Fußball bleibt nichts geheim.
So schaut's aus. Fritz Kellers Bilanz als Präsident: viele Ankündigungen und große Hoffnungen auf eine ganz große
Reform.
Am Ende aber nicht mal ein
Reformchen.
Stattdessen ein peinlicher Machtkampf mit seinem Generalsekretär und noch peinlichere beleidigende Entgleisungen gegenüber seinem Stellvertreter. Wenn Sie sich fragen, wie es intern beim DFB so zugeht, so, genau so. Mit Keller geht das Niveau in der DFB-Zentrale endgültig in denselben. So schaut's aus. Keller ist seit Mitte Mai als Präsident Geschichte. Einen Nachfolger will der DFB aber erst im März wählen. Jeder Kleintierzüchterverein findet in Windeseile einen neuen Kandidaten. Aber der größte Sportverband der Welt braucht 10 Monate Übergangszeit. Die Entschlussfreudigkeit und das Tempo dieses DFB liegt irgendwo zwischen Wanderkröte und Wanderdüne. So schaut's aus. Silvia Schenk wollte die Prozesse der Herren in Frankfurt ein wenig beschleunigen und bot sich an, übergangsweise zu helfen, den Reformstau zu durchbrechen, für ein bisschen Transparenz zu sorgen, den Riss zwischen Profis und Amateuren zu kitten und so weiter. Das war vor 3,5 Monaten. Bis heute hat niemand beim DFB auf dieses Angebot reagiert. Sowohl Rainer Koch als auch Peter Peters haben es einfach wegignoriert. Denn wie so häufig ist der DFB nur mit sich selbst beschäftigt. Oder sind sie bei dem ganzen Stress ihrer eigenen Präsidentschaftskandidatur einfach nur noch nicht dazugekommen? Herr Peters, wie schaut's aus?
Das war ja ein netter Bericht.
Fand ich auch.
Also das muss, kann ich ja nicht anders sagen.
Ja.
Ich kann ja vieles verstehen. Und wir haben auch in der Vergangenheit, ich habe das jetzt häufig schon formuliert, sind Fehler gemacht worden. Aber wir werden diesen Verband erst dann in ein besseres Fahrwasser bringen, wenn wir diese Fehler natürlich analysieren. Das haben wir gemacht mit den Vizepräsidenten, wo die Fragen der Strukturen zu beantworten sind, im Rahmen einer Satzungsänderung. Und wir müssen, ich werde nicht müde, es zu betonen, ein Team finden, das diesen Verband führt, das sich vertraut. Das war ja bekanntermaßen in der Vergangenheit nicht der Fall.
Nein, da hat man sich gegenseitig nicht über den Weg getraut.
Da hat man sich in der Vergangenheit nicht über den Weg getraut. Und wir sind ja gestartet mit 6 Präsidenten, Vizepräsidenten im Präsidialausschuss. Jetzt sind wir noch 3 und das ist natürlich
ein. Das ist aber auch die Mindestzahl, die man braucht, um irgendwie beschlussfähig zu sein, ne?
Jetzt sind wir noch 3. Und das ist natürlich auch nicht deswegen entstanden, weil alles reibungslos geklappt hat, sondern weil Fehler passiert sind, weil Menschen sich nicht verstanden haben. Und was dazu kommt, dass man in der Aufarbeitung der Vergangenheit natürlich auch mit Indiskretionen gelebt hat. Das war nicht in Ordnung.
Aber sind Sie der Mann, der das in die Zukunft
führt? Weil es den Verband massiv geschädigt hat und weil es die Aufklärung behindert hat.
Wollen Sie diese Aufklärung weiterführen, auch indem Sie Ihren Hut in den Ring werfen und sagen, ich mache das, ich möchte DFB-Präsident werden?
Also mich ehrt ja die Frage und das ist ja schon ganz oft mittlerweile an mich herangetragen worden. Inhalt ist mir wichtig. Als Fritz Keller zurückgetreten ist und wir diese Situation vorgefunden haben, da war das Wichtigste für mich, dass wir diesen Verband erst einmal befrieden. Weil Sie müssen sich das ja, und das kommt ja auch hier raus, das war ja hochemotional. Und die Befriedung ist uns weitgehend gelungen, indem wir die Dinge bearbeitet haben, auch wenn das sicherlich nicht so war, wie es sich jeder vorgestellt hat. Stichwort Sommermärchen. hätte man sich möglicherweise gewünscht, dass man jetzt noch einmal die gesamte alte Geschichte veröffentlicht. Was ist passiert? Was ist passiert? Fritz Keller hat das Thema noch mal sich vorgenommen. Wir haben eine Firma beauftragt. Dann haben wir diesen Bericht, ich will nur mal so ein Beispiel nennen, dann haben wir diesen Bericht, haben wir entschieden, und ich habe da auch entschieden, dass wir den nicht weiter veröffentlichen. Warum? Nicht um etwas zu vertuschen. Nicht um etwas zu vertuschen, sondern weil sich dieser Bericht weitgehend nicht mehr am Ende mit dem DFB beschäftigt hat, sondern mit vielen Akteuren, Firmen, Vereinen außerhalb vom DFB. Dieser DFB wird von vielen Leuten auch ein Stück beschädigt, weil er für Dinge auch immer wieder verantwortlich gemacht wird, für die er im Grunde genommen gar nicht verantwortlich gemacht werden kann. Weil es sind eben auch Vorgänge, die außerhalb vom DFB passieren. Und
ja, also ich verstehe, dass Sie den großen Bogen aufmachen, um von der Personalfrage ein bisschen wegzukommen.
Ja, nein, Inhalte sind doch das Allerwichtigste. Nein, wir können doch jetzt nicht allen Ernstes wieder jemanden aussuchen, ich bin doch das dann nicht, der ohne ein Konzept, ohne ein Team und ohne ein Miteinander
das hinbekommt. Aber wenn Sie ein Konzept und ein Team haben,
ich liebe diese Konjunktive. Ich weiß es nicht, ob wir das hinbekommen. Beim DFB bewirbt man sich.
Aber würden Sie sich zutrauen?
Ich muss jetzt momentan diese Aufgabe erfüllen. Und wie wir an meinen lieben Redebeiträgen hören, ist die ja auch insgesamt nicht die glücklichste und nicht insgesamt auch nicht die schönste Aufgabe. Ich stelle mich aber dieser Verantwortung, weil wir endlich in diesen Verband Ruhe reinbekommen müssen und weil wir ihn gestalten müssen für die Zukunft. Und das müssen wir als allererstes machen. Und beim DFB, ganz ehrlich, da bewirbt man sich auch nicht, sondern beim DFB wird man vorgeschlagen.
So,
und da fängt das ganze Thema, nur den Gedanken abschließend.
Nee.
Letztendlich muss es wichtig sein, dass alle miteinander zusammenarbeiten.
Haben wir verstanden.
Ja, aber so wird das nichts mit dem DFB. Ja.
Also das genau ist die Misere des DFB,
genau.
Dieser Beitrag.
Es gibt zwei Anknüpfungspunkte. Ich glaube, jedem Fußballfan schwillt der Kamm, wenn Sie jetzt quasi sagen, es gibt externe Einflussfaktoren, die das Bild des DFB beschädigt haben.
Wie gesagt, bei der WM 2006.
Moment. Der DFB hat mit seiner Führungsspitze, zu der Herr Koch und Sie und andere schon sehr lange, man könnte auch sagen, vielleicht zu lange gehören, das Bild selbst beschädigt. Zweiter Punkt, und da liegt ein Problem. Sie haben gerade gesagt, beim DFB bewirbt man sich nicht, sondern man wird vorgeschlagen. Bedeutet im Umkehrschluss, man muss also schon Teil des Konstruktes sein und von Gremien sein, um auf die Eins geschoben zu werden. Ich vertrete eine komplett andere Meinung. Ich glaube, man braucht viel stärkere positive externe Einflüsse. Nennen wir es mal DFB intern Tabula Rasa nach so vielen Jahren. Und dann muss da jemand hin, der oder die rhetorisch so stark ist und ein Ziel vorgibt und man kann sich hinter dieser Zielvorstellung vereinen. Aber Frau Schenk hat eben auch etwas Entscheidendes gesagt. Es gibt natürlich auch eine Phase der Transformation. Das darf ruhig ein Übergangskonzept sein. Aber ein letztes Wort, Flo.
Ja, klar.
In der Politik und überall anders hätte es längst einen Sonderparteitag gegeben, um eine neue Spitze jetzt zu wählen und zu bestimmen. Und das können nicht die alten Leute sein. Die Fußballfans, Stefan, da gebe ich dir vollkommen recht, verlieren die Lust an diesem Konstrukt.
Frau Schenk, Sie wollten gerade da was zu sagen. Und vielleicht können Sie da auch mit noch mal einfließen lassen, Ihr Angebot, was Sie ja unterbreitet hatten, das vielleicht beim DFB wie eine Bedrohung ankam, aber Sie verstehen es als Angebot, dort, sagen wir mal, strukturell was so zu verändern, dass man dann nach einer Übergangszeit wirklich positiv in die Zukunft schauen kann. Aber Sie haben gerade gesagt,
da ist das Problem letztlich, solche Redebeiträge.
Ja, das war wieder ein Beispiel für die Kommunikation, die man dringend hinter sich lassen sollte. Sie haben das ja eben schon, Herr Dr. Kaußen, auch deutlich gemacht. Klar hat es auch negative Einflüsse von außen gegeben, aber die Misere, in der DFB steckt, die hat er schon selber gemacht. Und wenn er weiter im eigenen Saft schmort, dann wird er da auch nicht rauskommen. Und deshalb, wir brauchen Transparenz. Vielleicht ist der Bericht der falsche, aber wir brauchen auch eine Aufarbeitung, das Stichwort hatten Sie gesagt, damit einmal die Vergangenheit geklärt ist. Solange dort noch Möglichkeiten für Intrigen und Durchstechereien und jetzt kommt das nächste Gerücht vorhanden sind, wird es keine Ruhe geben. Und mein Angebot, wobei, das ist mir dann auch sehr schnell signalisiert worden von Leuten, die sehr eng um den DFB herum sind, das hat die Herren richtig unruhig gemacht, weil wenn Schenk droht, dann geht dann irgendwo das Abendland unter.
Gehen die Alarmglocken an,
ja? Dann waren wirklich die Alarmglocken da. Mein Angebot oder mein Vorschlag, es muss ja gar nicht mit mir sein. Ich muss nur auch sagen, ich wäre bereit, damit man sieht, da ist auch jemand, der ein bisschen Ahnung von dem Ganzen drumherum hat, der es machen würde, mit anderen zusammen, dass man diese Aufarbeitung jetzt in einem Zeitraum von 1,5 Jahren, und das hätte aber dann schnell, spätestens nach der Sommerpause, eingetütet werden müssen, dass man diese Aufarbeitung macht, dass man den Strukturwandel der DFB, die Hauptamtlichen, die ja super Arbeit machen, also der DFB, vielleicht nochmal auf die Stärken blicken, ist im hauptamtlichen Bereich richtig gut aufgestellt. Das sind gute Leute, die leider mit ihrer guten Arbeit gerade nicht durchdringen, weil dann kommen nicht die Beschlüsse, die sie von oben brauchen, damit es auch gemacht wird. Also da ist viel Potenzial da. Im deutschen Fußball ist ja auch viel Potenzial. Aber dazu muss man die Strukturen insgesamt ändern. Und wenn jetzt ein neuer Präsident oder eine Präsidentin kommt, der oder die langfristig arbeiten will und als erstes ganz vielen auf die Füße tritt, weil man Privilegien abbaut, weil man Strukturen ändert, weil man die Vergangenheit aufarbeitet und da mit Journalisten aneckt, die sagen, ihr müsst aber noch dies und jenes alles aufklären, was man nach 20 Jahren vielleicht wirklich nicht mehr aufklären kann, dann ist der Staat schon vermasselt. Mhm. Und deshalb wäre so ein Zwischenzeitraum der Transformation, wo welche jetzt mal die Aufräumarbeiten machen, um die Basis zu legen für eine langfristige, bessere Phase des DFB.
Günther, ganz kurz, du darfst gleich, aber ich wollte noch eine Aussage als Zitat von Andreas Rettig hier in die Diskussion mit einbringen, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, was es eigentlich bedeutet, wenn man beim DFB was werden will. Ja, das ist ein bisschen länger, die Tafel, aber es lohnt sich, das mal zu hören. Also er sagte da, um DFB-Präsident zu werden, muss man eine Ochsentour vom Kreis über den Bezirk zum Verband absolvieren, um irgendwann Regionalfürst zu sein. So dann hat man einen grauen Bart und weiße Haare und landet schließlich im DFB-Präsidium, hat aber schon 25 Jahre lang Allianzen geschmiedet. Das System bedingt genau diese Abhängigkeiten, die dem deutschen Fußball mehr schaden als nutzen. Daher bekommen wir auch kein frisches Blut in den DFB. Finde ich, passt jetzt ganz gut. Passt dazu. Günther.
Ja. Wir müssen uns mal die Struktur des DFB anschauen. Es heißt immer, der DFB hat 7 Millionen Mitglieder. Ist völlig falsch. Der DFB hat 27 Mitglieder, also geringfügig mehr als RB Leipzig. Mitglieder im DFB sind keine Personen, sondern das sind juristische Mitglieder. Es sind 21 Landesverbände, 5 Regionalverbände und ist der Ligenverband. 27. Und die stellen bei den Bundestagen, repräsentieren die gewisse Anzahl von Stimmen. Ja? Und so ein Bundestag sieht dann in der Regel so aus, wird ja oft in Frankfurt abgehalten, im Kongresszentrum. Da gibt es den schönen Saal Harmonie, das ist der größte. Und draußen auf den Gängen, da wird zuvor fröhlich abgelästert von den Delegierten. Und wenn sie dann in den Saal Harmonie reingehen, dann überfällt diese Harmonie sie auch. Und sie stimmen dann für das ab, halten ihre Kärtchen hoch, was ihnen vorgeschlagen wird. Also große Widerrede gibt es nicht, es gibt keine Gegenkandidaturen und so weiter. Und in keiner Weise gibt es hier sowas wie eine demokratische Durchlässigkeit. Ja? Also wenn einer bei Bayern München Mitglied ist, wird er vom DFB als Mitglied gerechnet, aber er ist kein Mitglied im DFB. Hat vielleicht auch gar kein großes Interesse, aber es gibt überhaupt nichts, wie zum Beispiel jetzt in der parlamentarischen Demokratie, dass irgendein Wille von unten nach weiter oben durchdrängt. Oder nehmen wir mal das Thema Bewerbung, die Frau Groth aus Düsseldorf, die bewirbt sich. Man hört sie im Grunde nicht einmal an. Man beauftragt dann die 10 der Personalberatung, die dann den Präsidenten des SC Freiburg bringt, was jetzt aus nicht so weit vom Weg gelegen wäre, dass man nicht hätte selber draufkommen können. Also das ist der DFB Und es ist extrem schwer, wie Andreas Rettig aussagt, da überhaupt reinzukommen. Frau Schenk, an Ihnen allerdings auch ein bisschen Kritik. Sie sind nicht so weit weg gewesen immer vom DFB, wie Sie uns das jetzt glauben machen. Sie haben ja mit Transparency damals für die EM 2024 Bewerbung den nationalen Bewerbungsprozess der Spielorte begleitet. Sie waren damals auch da, als der Freshfields Report in Frankfurt vorgestellt worden ist. Und Sie haben damals Interviews gegeben und Sie haben diesen Freshfields Report mit Ihrer Position bei Transparency, haben Sie ihn im Grunde sanktioniert und für gut befunden. Sie haben Reinhard Grindel immer verteidigt, der, wie wir jetzt wissen, eben halt doch nicht die ideale Besetzung war für den DFB. Und ich fand Sie da eigentlich eher gesagt zu unkritisch. Weil der Freshfields-Report hat uns halt auch nicht die Wahrheit erzählt.
Der Alfred stöhnt hier immer so ein bisschen auf in seinem Sessel. Eins ist klar, Alfred, wann immer Namen auftauchen wie Rummenigge, wie Hoeneß, wie Völler, wenn man die mit der Aussicht darauf in Verbindung bringt, du wärst doch einer als DFB-Präsident, dann rennen die sofort weg.
Weil komme ich gleich drauf. Ich will nur mal eins sagen, dass Herr Rettig da wieder mal sein eigenes populistisches Süppchen kocht. Der letzte DFB-Präsident war Fritz Keller und der hat keine Ochsentour hinter sich. Der war keine 25 Jahre, der kam von außen. Ich glaube, dass das Grundproblem ist, dass die Strukturen im DFB nicht mehr zeitgemäß sind. Diese One-Man-Show des Präsidenten muss endlich mal aufhören. Wir hören immer, die sind gescheitert, waren überfordert. Warum haben wir eigentlich diese One-Man-Show? Beim letzten DFB-Bundestag wurde beschlossen, dass es eine GmbH gibt, in der alles Wirtschaftliche, also Nationalmannschaft, DFB-Pokal, dritte Liga, ausgegliedert wird, von hauptamtlichen Mitarbeitern geführt wird und der DFB-Präsident nur noch Aufsichtsratsvorsitzender ist, also eine Rolle dann auch spielt wie in der Politik, nicht als Kanzler, sondern als Bundespräsident. Das wurde beschlossen, aber dem DFB, ich würde gerne mal wissen, warum, ist es nicht gelungen, dies umzusetzen. Generalsekretär Curtius hat an dem Thema einfach nicht mehr gearbeitet. Das heißt, wir sind weiterhin in diesen alten Strukturen. Und Frau Schenk will ja wieder jetzt übergangsweise wieder diesen starken Präsidenten. Und Sie wollen aufräumen.
Nee, habe ich nicht gesagt.
Ja, doch, Sie wollen das übergangsweise, stellen sich zur Verfügung. Wollen Sie jetzt, wie wollen Sie jetzt aufräumen? Wollen Sie jetzt Oliver Bierhoff rausschmeißen? Wollen Sie Peter Peters entlassen? Was wollen Sie denn tun? Nochmal, die Struktur muss verändert werden. Ja, das können
das
Sie ja nicht.
Klar, aber das können muss Sie die nicht. Das können Sie werden. Nicht. Das muss und dazu müssen Satzungsvorschläge erarbeitet werden.
Die ist doch beschlossen. Die ist beschlossen worden. Es muss nur mal umgesetzt werden.
Aber schauen Sie sich doch an, wer wie in das DFB-Präsidium kommt. Da müssen ja die Landesverbandspräsidenten oder ein Regionalpräsident
also vielleicht ist es ja entscheidend, wer was sagt. Aber davon rede ich ja doch eben die ganze Zeit. Ich wundere mich jetzt gerade, dass ich, wenn ich darüber spreche, Sie fragen mich, ob ich Präsident werden will. Ich sage Ihnen, wir müssen doch erstmal die inhaltliche Arbeit leisten. Und was habe ich gesagt? Wir brauchen das Thema Struktur. Und Alfred hat doch vollkommen recht, dass wir an diesen Themen arbeiten. Und danach müssen wir wissen, wie weit ändern wir die Struktur. Was ist mehrheitsfähig? Wir leben halt
aber auch in einem... Aber was heißt denn danach? Wann ist das denn dann soweit?
Ja, auf dem nächsten Bundestag werden doch die Dinge beschlossen. Wir haben ja immer noch das Ziel, die KG ist es inzwischen, keine GmbH, mit dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, dass wir die im 1. Januar scharf schalten. Aber natürlich wird dann wieder ganz viel zu diskutieren sein, wer hat wem was zu sagen.
Ja, aber das muss vorher geklärt werden. Also ich weiß doch, dass jetzt
Frau Schenk, jetzt fallen Sie mir nicht ins Wort. Wir
sind ja Entschuldigung, wir dauernd ins Wort gefallen.
Ja, so, also, aber auch diese Runde, oder nicht diese Runde, aber dann höre ich wieder, Geschäftsführer ist vielleicht Oliver Bierhoff. Dann höre ich, aber gibt dem Bierhoff nicht so viel Macht. Der muss ja kontrolliert werden. Und was macht der wieder? Also, es gibt auch vieles sich Widersprechende. Wir haben bereits, und da gebe ich Frau Schenk recht, wir haben eine hochprofessionelle Struktur unterhalb der Führungsebene. Wir müssen jetzt das Thema Führung des DFBs regeln, und zwar im Einklang mit dem Gesellschaftsvertrag. Das ist halt tröge, das macht keinen Spaß, darüber zu reden. Die Leute denken immer, meine Güte, aber ich kann es doch nicht ändern. Das müssen wir trotzdem tun und erledigen. Und die Gründe, die dazu geführt haben,
warum auch viele Präsidenten zurückgetreten sind. Sie sind nämlich nicht nur zurückgetreten, weil sie ein falsches Wort gesagt haben oder weil sie nur eine Uhr geklaut haben, was alles schlimm genug ist.
Geklaut.
Sondern
geklaut
weil
haben sie nicht. Geklaut
nicht. Oder bekommen, oh. Ich sage. So, sondern sie sind auch in der Struktur gefangen gewesen und konnten sich nicht in dem Maße erfüllen. Und so langweilig das Thema ist, das Thema muss mit der notwendigen Mehrheit beschlossen werden. Ich kann es doch nicht ändern. Wir können nicht per Order die Mufti einfach das machen. Das muss Stück für Stück umgesetzt werden.
Klar, aber den Glauben, den Fans zu Hause, den vielen Frauen und Männern zu vermitteln, die den Fußball lieben, dass das passiert, den muss man eben auch säen oder dieses Plätzchen muss man pflegen. Und da haben eben manche auch wegen der Widersprüche und Widersprüchlichkeiten, die Sie gerade angedeutet haben, eben manche Probleme.
Ja, also erstens habe ich nicht gesagt, dass Sie eine professionelle hauptamtliche Struktur haben, sondern dass Sie sehr gute hauptamtliche Personen haben. Die Struktur ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal oder wie auch immer neu aufgestellt worden. Also noch vor ein paar Monaten gab es Einzelne, die nicht wussten, komme ich jetzt in die neue GmbH oder bleibt mein Arbeitsplatz beim e.V.
Ach, das Frau wird Schenk, das ist doch jetzt nicht in Ordnung. Da falle ich Ihnen mal ins Wort,
weil Sie wir
genau
nein,
in diesem Prozess gerade sind.
Sie weiter
nein, jetzt falle ich Ihnen ins Wort. Da können Sie doch gleich so nicht stehen.
Ist das leicht? Also,
nein, weil Sie können doch nicht, wenn dieser Prozess bearbeitet wird,
bearbeitet, aber ich wollte nur gesagt, dass ich nicht gesagt habe, Sie haben eine hochprofessionelle hauptamtliche Struktur.
Aber Leute,
aber darum geht's ja gar nicht. Gut. Sondern nochmal, das eine, was aber auch passieren muss, und deshalb, ich werde ja wohl die Chance haben, nochmal auf die Kritik von Herrn Klein wenigstens entgegnen zu können, ist die Aufarbeitung der Vergangenheit. Und da habe ich schon bei der Vorstellung des Freshfields Berichts die Einschätzung gehabt, dass mehr nicht wird möglich sein, zumindest zu bestimmten Dingen, die im Freshfields-Bericht behandelt worden sind. Die Hoffnung, dass man nach 20 Jahren und Teil der Leute tot ist und der Bin Hammam irgendwo tief in Katar sitzt und sich nicht äußert und völlig verstummt ist, da jetzt noch die riesen zusätzliche Aufklärung hinbekommen kann, die war schon, als der Freshfields-Bericht vorgestellt wurde, nicht mehr sehr groß. Und von daher muss man irgendwann dazu kommen. Und das ist jetzt die richtige Phase, wo man sagt, okay, was lässt sich noch klären? Dann guckt man mal, was liegt noch auf dem Tisch? Gibt's irgendwo noch eine nicht verfolgte Spur, die noch heiß ist? Oder muss man jetzt einmal sagen, das war es? Und Haken dran, weil sonst kommt der DFB dort nie zur Ruhe. Und was war der zweite Punkt, den Sie genannt hatten? Grindel. Wir haben, und das ist alles abgestimmt worden, jetzt nicht nur ich als Person, dass ich das gemacht habe, da kennen Sie Transparency International Deutschland schlecht, das muss ich auch alles rückkoppeln, dass wir eine gemeinsame Linie haben. Wir haben begleitet die Frage der Auswahl der 10 Spielorte nach bestimmten Kriterien und haben das auch sehr offen und transparent gesagt, was haben wir gemacht und was haben wir auch nicht gemacht. Ich habe mir nicht alle Stadiongrößen und sonst was angeschaut, aber bestimmte Auswahlkriterien, stichprobenweise und war das nachvollziehbar. Das war eine Begleitung dieses Prozesses. Damit habe ich nicht Herrn Gründel unterstützt. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich mich groß als Gründel-Fan geoutet habe. Ich arbeite professionell dann mit so jemandem insofern zusammen, wo wir Beratung geben können. Wir sind eben keine Nichtregierungsorganisation, die sich ankettet oder in Stadien per Drohne einsteigt.
Sie reden doch jetzt, was Sie gerade kritisiert haben, Sie reden doch jetzt die ganze Zeit von vergangenen Dingen.
Nein, ich Schauen wurde Sie hier angegriffen.
Ist es denn
ich wurde
richtig?
Hier kritisiert und dann darf ich was
aber
dazu sagen.
Das ist jetzt geklärt. Aber sind Sie auch der Meinung, dass der DFB-Präsident keine One-Man-Show mehr sein darf, sondern dass das sogenannte Management die Geschäfte führt und der Präsident als Aufsichtsratsvorsitzender das kontrolliert?
Also, das Präsidium als Aufsichtsrat mit dem Präsidenten als
kurze
Aufsichtsratsvorsitzender
ja oder nein.
Ist zuständig für die Abklärung der Strategie und für die Kontrolle. Und in Teilen, das kriegen Sie im Sport nicht anders hin, für die Repräsentation. Das operative Geschäft und die Verantwortung muss beim Hauptamt
liegen. Da sind wir uns ja einig.
Und mit der Heike Ulrich hat man da auch eine tolle Frau, die das jetzt gerade macht.
Ja, aber Leute Stefan, ihr vergesst, dass Fußball ein Spiel von 7 Millionen Vereinsmitgliedern ist, die gerne an der Theke stehen, die richtig gerne Gas geben wollen. Und das, was hier stattfindet, ist total verkopft und geht komplett am Bauchgefühl der Leute in Deutschland vorbei. Da bin ich mir total sicher und ich glaube, Stefan, du siehst das ähnlich.
Stefan ist ein Paragrafenreiter, das wissen wir.
Das ist ja ein Sinnbild dafür, wie verkorkst die ganze Situation beim DFB ist. Diese ganzen Diskussionen. Ich finde es ja schön, Diskussionen, überhaupt keine Frage. Aber da sieht man doch, wie weit der DFB entfernt ist von der eigentlichen Lust und Freude, ins Stadion zu gehen, um die Nationalmannschaft zu sehen. Genau das gehört dazu.
Und es kommt selten vor, also, dass ich hier im Doppelpass, wo wir 2,5 Stunden Sendezeit haben, das Gefühl habe, wir kriegen in der Sendezeit dieses Thema nicht gelöst, zumindest nicht, dass alle zufrieden sind. Wir sprechen aber gleich weiter und natürlich gucken wir auch noch ein bisschen auf die Bundesliga. Gleich nach einer kurzen Pause und Sie können jetzt was gewinnen und sind hoffentlich gleich dabei wieder im Doppelpass, im Stahlwerk-Doppelpass hier aus dem Airport Hilton. Moment, Geduld.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Sonnenschein in München, stimmungsmäßig nicht unbedingt hier wiederzufinden im Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sitzen hier in unserer Runde, wo es hoch herging. Und das gefällt uns, finde ich gut, dass offen diskutiert wird. Ja, nein, ernsthaft. Das ist, glaube ich, vielleicht manchmal schwer zu ertragen, aber es ist nicht verkehrt, sich diese Sachen alle anzuhören, oder?
Och, ich stelle mich ja, weil wir darüber reden müssen. Mhm. Und was mich einfach stört, ist, dass wir natürlich den Prozess der Veränderung, dass der unglaubwürdig ist, aber wir arbeiten tatsächlich dran. Ich verstehe das ja.
Vielleicht müssen Sie einfach mehr klar machen, was läuft.
Ja, ich sage Ihnen ja, dass wir diese Zuständigkeiten im Verband, was hat der Präsident zu sagen, was hat die Geschäftsführung zu sagen, wie wird gewählt, alle diese Fragen müssen wir uns ja stellen. Am Ende des Tages arbeiten wir daran mit all diesen Effekten, auch mit dem Stück eben, dass es ein bisschen dauert, weil es eben am Ende des Tages mehrheitsfähig sein muss. Und ich weiß ja, dass auf den DFB viel draufgeprügelt wird. Und ich bin ja auch denke dann oft, soll ich eigentlich da auch noch einsteigen und auch noch mal mit draufhauen. Dieser Verband macht so viel auch richtig. Er gibt so viele gute Impulse in die Gesellschaft. Jetzt wird er an den Fehlern in der Spitze gemessen und das ist auch richtig so. Aber die haben eben einen Grund und die müssen jetzt abgestellt werden. Es hilft nichts, auch wenn es wirklich am Ende so tröge Themen sind wie Satzungsänderungen.
Ja, aber neben der Satzungsänderung wird es eben auch auf Personalie ankommen. Wer gibt dem DFB ein Gesicht? Also ich nehme an, Sie umgehen das Thema jetzt. Ich glaube, Sie werden kandidieren als Präsident. Ich glaube, dass Sie Peter Friemuth vom Westdeutschen Fußballverband als Ihren ersten Vizepräsidenten sehen, weil Sie zu dem Vertrauensverhältnis haben. Ich denke auch, dass Rainer Koch, der gesagt hat, er wird nicht mehr als erster Vizepräsident kandidieren, trotzdem über seine Macht im Bayerischen und Süddeutschen Regionalverband weiterhin im Präsidium des DFB vertreten sein wird. Und wenn ich jetzt dann diese Mannschaft sehe, ja, wie wird die auf normale Fußballkonsumenten wirken? Ich glaube, nicht besonders prickeln. Die werden dann sagen, schau, jetzt haben die es wieder unter sich ausgemacht. Sie haben nicht Ausschau gehalten, vielleicht, ob Sie eine Präsidentin finden. Ja, was ist mit Katja Kraus? Was ist mit anderen kritischen Stimmen im Fußball, wie Alfred will es auch aufstöhnen, mit Andreas Rettig? Ja, also es braucht letztlich auch jemanden.
Weil du ihn gerade erwähnst, ich hatte ja vorhin auch diesen Zitat von Andreas Rettig hier vorgetragen. Alfred hat reagiert, hat gesagt, das ist wieder der Populismus. Das hat offensichtlich bei Andreas Rettig, der unserer Sendung zuschaut, dazu geführt, das gibt's ja Beispiele, dass man dann den Hörer nimmt. Uli Hoeneß hat hier mal angerufen. Jetzt hat Andreas Rettig sich tatsächlich gemeldet in der Regie und ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Und jetzt wollen wir mal hören. Andreas, schönen guten Tag. Grüße aus München. Wie Sie diese Diskussion hier verfolgt haben und was Sie dazu beizutragen haben.
Ja, hallo in die Runde aus dem genauso sonnigen Köln. Zwei Bemerkungen, eine zu Herrn Draxler, der ja mich als Populist bezeichnet hat. Ich möchte nur erklärend sagen, dass genau die beiden Präsidenten, die die kürzeste Laufzeit hatten, nämlich Wolfgang Niersbach 3,5 Jahre und Fritz Keller knapp 2 Jahre, genau eben nicht aus dem System waren. Also das nur mal zur Erklärung. Genau zahlt das ein auf das Thema, was ich gesagt habe, Allianzen schmieden und Ochsentour. Und das Zweite ist eine Bemerkung zu Peter Peters, die gestatten Sie mir schon. Er spricht nicht immer, dass die Fehler an der Spitze gemacht worden sind. Peter Peters ist Mitglied dieser Spitze seit vielen, vielen Jahren. Und mich würde schon nochmal interessieren, Peter, was dich eigentlich für das Amt des Präsidenten qualifiziert in der Frage, denn die Tätigkeit bei Schalke 04 kann es ja nicht gewesen sein.
Also da sind wir in der Abteilung zweiter Populismus angekommen. Ich habe nicht gesagt, dass ich kandidiere. Ich weiß, auch wenn Sie das netterweise
sagen. Würden Sie es ausschließen?
Ich schließe in meinem Leben viel aus und sage nur eins, derjenige, der Präsident werden will, der sollte darauf achten, wie die Strukturen aussehen und der sollte auf das Team achten. Und das gilt, glaube ich, für jeden. Und wissen Sie, was im Fußball manchmal auch ganz wichtig ist? Vertrauen. Irgendeiner und ein paar Leute müssen es irgendwie packen, diesen Verband in eine bessere Zukunft zu führen. Das müssen auch übrigens die Delegierten zutrauen, diesem, der da am Ende kommt. Und ich wehre mich auch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, und da möchte ich auch wirklich mal die Landesverbände schützen, was da insgesamt gearbeitet wird und was in der Basis und in der Breite getan wird, das hat auch eine hohe Qualität.
Das ist aber unbestritten.
Es wird immer so dargestellt, dass die alle da irgendwie und das führt allen. Das ist
nein, was an der bisschen, Basis aber, gearbeitet wird und
nein,
so weiter.
Nein, aber das sind doch die Menschen, die im Präsidium sind.
Aber Peter, du antwortest auf Fragen, die gar nicht gestellt werden.
Andreas, ich liebe dich auch.
Das ist doch mal. Alfred.
Herr Rettig, wir kennen uns so lange und Sie wissen ja auch, was ich an Ihnen nicht mag. Und hier ist gerade ein Zitat von Ihnen verlesen worden. Da haben Sie gesagt, dass alle DFB-Präsidenten eine Ochsentour von mindestens 25 Jahren gehen müssen. Daraufhin habe ich gesagt, das sei populistisch, weil Sie genau wissen, dass die Leute hören wollen. Hat ja auch Beifall gegeben. Und nochmal, Herr Keller hat überhaupt keine Ochsentour gemacht und ist DFB-Präsident geworden. Also warum sagen Sie dann was Falsches? Weil Sie den Beifall haben wollen.
Aber Herr Draxler, Sie müssen schon richtig lesen. Sie müssen schon richtig lesen. Da steht nicht drin, dass alle. Da steht drin, um DFB-Präsident zu werden. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Das war die bisher gängige Möglichkeit. Und so war es bei den, in der Vergangenheit so. Und die beiden Präsidenten, die am wenigsten ihre Laufzeit oder ihre Amtszeit erfüllen konnten, sind genau die gewesen, ich habe sie genannt, Herr Niersbach und Herr Keller, die eben nicht aus dem System sind. Der eine hat es keine 2 Jahre geschafft und der andere hat es 3,5 Jahre geschafft. Deswegen sollten Sie schon das Zitat dann auch wirklich wiedergeben und richtig deuten.
Also der Präsident ist es doch nicht alleine. Der ist wichtig, gar keine Frage, weil das ist dann der, der auch im Rampenlicht steht. Aber es geht doch auch um ein Team. Und darum, dort auch die Vielfalt des Fußballs, die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Und da ist das Problem nach der jetzigen Satzung, dass da sehr wohl aus den Landesverbandspräsidenten und so weiter gewählt werden. Also wir brauchen dort eine andere
zur Gesamtzusammensetzung. Aber deswegen habe ich ja gerade gesagt, muss es diese Strukturreform geben, dass in Zukunft um den Präsidenten kaum noch geredet wird,
und die muss über die Manager gesprochen wird.
Die muss meines Erachtens vor allem transparent sein. Die Leute müssen das nachvollziehen können.
Und deshalb muss auch klar sein, Herr Peters, was passiert denn im Moment? An was für Satzungsänderungen arbeiten Sie denn? Was ist Ihr Zeitplan dazu? Dann kann man
das schaffen wir aber jetzt nicht mehr.
Nein, nicht hier.
Ja, ich sag nur.
Nur dann können die Fans doch Vertrauen aufbauen. Ich habe vorhin mal gesagt, der Weg muss klar sein. Und nicht heute das fertige Ergebnis, das nimmt Ihnen wieder keiner ab, sondern sagen, die und die Schritte haben wir vor. Das und das soll passieren bis März und dann passiert das und das. Sonst können sie kein Vertrauen aufbauen. Und das ist das Entscheidende, damit das wirklich vorangeht.
Ja, aber bei aller Liebe zum Teamgedanken und Strukturreform, es braucht viel mehr, um nicht zu sagen maximal frischen Wind. Ja. Dafür braucht es eine andere Form der Kommunikation. Dafür braucht es Führungsqualitäten, Führungsstärke und dafür braucht es Führungskräfte. Und die sehe ich nicht im DFB, keinen.
Aber was ich gut finde, dass wir hier offen und kontrovers sprechen. Und das ist vielleicht auch ein Schritt in die richtige Richtung. Und Herr Peters, dass Sie nicht nur Negatives hören, jetzt nein, in dem Fall von Andreas Rettig.
Ich sage nur, wenn er keinen sieht, dann macht es auch keiner.
Ja, aber wieso? Es gibt aber Oliver Bierhoff zum Beispiel sieht einen, er traut es einem zu und er sitzt hier in der Runde.
Ja, zutrauen kann man ihm auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was dort entschieden wird und wer auch kandidieren wird. Aber er ist ja jemand, der in der Bundesliga langjährige Erfahrungen gesammelt hat, der natürlich auch schwierige Zeiten miterlebt hat, aber auch schöne Zeiten. Also er hat den 360-Grad-Blick und er ist ja bei der Nationalmannschaft lange dabei, war bei vielen Turnieren, eben auch in der Delegation, auch 2014 zum Beispiel die ganze Zeit nah bei der Mannschaft. Insofern weiß ich, dass er auch einen Blick und Verständnis für den Leistungsbereich bei der Nationalmannschaft hat.
Das ist Oliver Bierhoff über Peter Peters.
Ja, aber das ist mir nicht gefallen.
Das ja, also dass wir jetzt alle nicht in Frage ja, kommen,
genauso vielleicht verkopft. Nur weil er in der Delegation war. Entschuldigung, Herr Peters.
Sie dürfen weitermachen.
Ja. Nur weil jemand bei ein paar Turnieren in der Delegation war, ist er längst noch keine Führungskraft. Zweite, dritte Reihe gerne. Aber man stelle sich vor, ein Aki Watzke, der jetzt diskutiert wird für die DFL. Oder letzte Woche saß hier auf diesem Stuhl ein Heribert Bruchhagen. Dem traue ich zu, über Jahrzehnte seiner Erfahrung und seiner Klarheit in der Analyse diesen frischen Wind in den Laden reinzubringen. Da gibt es noch viele andere, die sind nur nicht in den aktuellen Gremien drin.
Mit dem Blick auf die Uhr muss ich diese Diskussion jetzt hier abwürgen, obwohl wir da sicherlich noch stundenlang weitermachen könnten. Machen noch mal eine kurze Unterbrechung, danach schalten wir ganz schnell noch nach Stuttgart zu unserem Reporter vor Ort, weil heute Abend, und da freuen wir uns drauf, gibt es ja wieder ein Länderspiel. Deutschland gegen Armenien.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Den heutigen Tag herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Tilten. Hajo von Hadeln und Band spielt nach wie vor und heute Abend spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft das zweite Match mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick an der Seitenlinie. Wir schalten mal rüber nach Stuttgart zu unserem Chefreporter Patrick Berger. Patrick, was für News hast du vor diesem Spiel gegen Armenien?
Hallo Florian, erstmal, das war ja eine hitzige Diskussion da bei euch. Also wenn die Nationalmannschaft dann auch so entschlossen in das Spiel gleich reingehen wird, dann ist, glaube ich, allen geholfen. Ja, unsere Informationen sind beim gestrigen Abschlusstraining, dass Hansi Flick auf jeden Fall im Vergleich zum Liechtenstein-Spiel umstellen wird. Also uns wurde zugetragen, dass da durchaus auf den Außenverteidigerpositionen etwas passieren kann, denn da hat links überraschenderweise Thilo Kehrer gespielt und auf der rechten Seite Jonas Hofmann. Der soll ja sukzessive jetzt auch umgeschult werden zum Rechtsverteidiger. Die Doppel-Sechs, wenn man eben nach dieser Startelf im Abschlusstraining geht, die bilden Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Und vorne, da wird wahrscheinlich, wenn man danach geht, Marco Reus seine Einsatzchance von Anfang an bekommen. Also da wird ein bisschen rotiert und gewechselt und dann schauen wir mal, wie das Ganze heute aussehen wird.
Und ich habe gelesen im Netz, geistert rum, dass Oliver Bierhoff das Team um die Nationalmannschaft vergrößern will, um ein paar prominente Namen. Ich habe Sami Khedira, ich habe Per Mertesacker gelesen. Hast du da auch was gehört?
Ja, also er möchte natürlich dieser Leitsatz, den es beim DFB jetzt gibt, Nationalspieler bleibst du für immer. Ja, das will man auch so ein bisschen jetzt auch in die Teammanager-Ebene eben mit reinbringen. Benedikt Höwedes, wir haben ihn ja vorhin auch interviewt und auch eben im Dopa gehört, der ist da ein Beispiel. Und die zwei genannten von dir eben, Khedira und auch Mertesacker, die nutzt man jetzt auch schon ihre Expertise. Die sind beispielsweise auch, was die DFB-Akademie geht, auch schon in Prozesse involviert und haben da ihre Expertenmeinung soweit dann reingegeben. Also das sind zwei Namen, die man in Zukunft wahrscheinlich auch hier beim DFB vermehrt dann sehen möchte.
Also, dann danke ich dir, Patrick, für die kurzen Infos aus Stuttgart. Du bist schon am Stadion. Dankeschön. Schön, dass das Bild auch noch zurückgekommen ist, nachdem es am Anfang eine Audioschalte war. Und jetzt ist Jana bei uns in der Runde, weil es eine ganze Menge Programmhinweise gibt. Und dafür bin ich viel zu schusselig. Du hast alles auf deinem Kärtchen und wirst unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, was wir alles vorhaben in den nächsten Tagen.
Das ist eine Menge Live-Sport auf jeden Fall, die wir heute im Programm haben auf Sport 1. Es geht als erstes weiter mit der Deutschen Meisterschaft im Beachvolleyball am Timmendorfer Strand. Dann haben wir noch Eishockey im Programm mit der Champions Hockey League und den Eisbären Berlin. Und um 21.45 Uhr dann noch das AVD Motorsport Magazin, unter anderem mit den Van der Linde Brüdern und Christian Danner. Also ich würde sagen, das Sonntagsprogramm für heute, das steht. Und das für nächste Woche, da haben wir auch noch einen heißen Tipp, denn da wird Jörg Schmadtke bei uns im Doppelpass zu Gast sein. Geschäftsführer vom VfL Wolfsburg. Die sind ja gerade Tabellenführer, der wird also wahrscheinlich gut drauf sein. Und Tabellenführer sind sie auch unter anderem wegen ihres Keepers, Kuhn Castells. Da schauen wir einmal aufs weiße Weste-Ranking. Der führt das nämlich derzeit an. Er hat es einen Gegentreffer zugelassen, konnte zweimal den Kasten clean halten, gefolgt von Robin Zender, der hat auch zwei weiße Westen gesammelt, allerdings mehr Gegentore zugelassen. So, und dann möchte ich noch einmal zum Abschluss Danke sagen für die Spenden in unser Phrasenschwein aus dem Publikum. Der Dank geht einmal raus an den SV Bergheim und einmal, ja hoppla, und einmal an Jana und Dirk Klemsch. Also vielen Dank, alles für den guten Zweck.
Und damit sagen wir auf Wiederschauen und vielen, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön, Peter Peters, dass Sie sich gestellt haben. Frau Schenk, vielen Dank für Ihren Input. Stefan Kausen, Alfred Draxler, Günter Klein und Stefan Effenberg. Das war heute sehr lebhaft, hat viel Freude gemacht. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Heute Abend nicht vergessen, Länderspiel gucken und bis kommenden Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.